Rennen ins Regensburger Rathaus. Der Podcast zur Kommunalwahl in Regensburg.
Heute ist Dr. Thomas Burger zu Gast im Podcast. Er ist Oberbürgermeisterkandidat der SPD, SPD-Fraktionsvorsitzender, Physiker und möchte das Rathaus für die SPD verteidigen. Das Gespräch haben wir am 26. Januar aufgenommen. Viel Spaß!
Hallo, Herr Burger.
Hallo.
Herr Burger, Sie sind ja promovierter Physiker und wenn man auf so einen Wahlkampf schaut, fliegen dann so ganz viele Teilchen ganz chaotisch rum oder erkennt man da eigentlich Muster und irgendwie ist es dann immer das Gleiche?
Immer das Gleiche, glaube ich, nicht. Aber als Physiker liebt man Gesamtsystembetrachtungen, ne? Und das ist auch ganz interessant, in so einem Wahlkampf zu schauen. Man lebt ja auch von Strukturen als Physiker, auch da, glaube ich, gewisse Strukturen kann man immer wieder erkennen. Aber es ist immer wieder was anderes. Leute reagieren auch immer wieder anders und als Physiker kennt man auch stark nichtlineare Prozesse. Also von daher gesehen ist man nicht überrascht, wenn sich manchmal in chaotischen Systemen irgendwas anders entwickelt, als man sich vielleicht vorher gedacht hat.
Ich hatte jetzt in Physik nicht eine besonders gute Note, deswegen kann ich da nicht mehr groß drauf erwidern. Aber bevor wir jetzt über den Wahlkampf und Ihre Ideen sprechen, wir haben ja in der vergangenen Woche, das müsste jetzt 2 Wochen quasi im Vorfeld der Folge, wie sie erscheint, da hatten wir die Nachricht, dass der Haushalt jetzt geeint wurde. Das war bis jetzt noch nicht Thema in dem Podcast. Vielleicht möchten Sie kurz mal sagen, was da eigentlich geeint wurde, mit wem man sich da geeinigt hat. Weil in den bisherigen Folgen, immer wenn ich die Leute gefragt habe, kriegen wir einen Haushalt, haben alle eher gesagt, ja, wissen wir jetzt nicht oder waren da eher pessimistisch?
Ich war eigentlich immer optimistisch. Ich glaube, mit dem Haushalt hat man in den letzten Jahren schon immer spannende Diskussionen, weil wir viele Gruppierungen im Stadtrat haben, die sich eigentlich alle ein bisschen auch profilieren wollen. Und dann war es in den vergangenen Jahren auch schon immer eine Herausforderung, eben einen Haushalt so zusammenzubauen, dass alle sich wiederfinden können, dass wir auch eine Mehrheit im Stadtrat haben. Manche, glaube ich, haben eher Interesse gehabt, dass es keinen Haushalt gibt, weil manche, glaube ich, vielleicht eher Interesse haben, dass etwas nicht funktioniert. Dass man danach sagen kann, wir sind die, die es retten müssen. Aber jetzt bei dem Haushalt hat man auch die Herausforderung, dass wir eben auch keine feste Koalition mehr hatten. Das heißt, wir haben ja diese offene gestalterische Mehrheit auch im Stadtrat zu suchen. Und man hat schon deutlich im Wahlkampf manchmal gemerkt, dass manche sagen, das muss unbedingt so sein. Und die Kompromisslinien eigentlich nur noch oft mehr Linien waren, aber keine Kompromisslinien mehr. Und dann fand ich es gut, dass wir mit der Oberbürgermeister miteinander auch den Weg dann gegangen sind, einfach alles aus dem Haushalt erstmal rauszunehmen, jetzt am Schluss, was irgendwie eine zusätzliche politische Entscheidung in die Zukunft gewesen wäre.
Von was redet man da dann zum Beispiel?
Naja, das fängt bei irgendwelchen Bauprojekten an, was den Grünen zum Beispiel wichtig war, war die Nordspange mit der Sollener Regenbrücke, dass man da nicht die politische Entscheidung noch irgendwie manifestiert weiterzumachen. Ich oder die SPD-Fraktion stehen ja hinter der Nordspange aus verschiedenen Gründen, können wir vielleicht später auch nochmal drüber reden. Aber da war es mir auch wichtig, jetzt haben wir eben zum Beispiel nur noch die Mittel halt im Haushalt drin stehen, was grundsätzlich das Prinzip war, dass Dinge, die in 26 eben laufen oder die wir schon beschlossen haben, die wir auch bezahlen müssen, dass die drin sind. Aber das, was über 26 hinausgeht, nach 27 und politische Weichenstellungen beinhalten würden, dass wir das rausgenommen haben. Manche haben also gesagt, okay, jetzt habt ihr quasi nichts mehr im Haushalt drin, aber es war jetzt wirklich aktiv die Maßnahme, dass wir einen Haushalt haben, weil es gibt 2 Punkte, warum der Haushalt ganz, ganz wichtig ist. Zum einen, dass die Stadtverwaltung weiterarbeiten kann. Also da hängt ja auch Personalplan und alles mögliche hinten dran, dass die weiter arbeitsfähig sind, dass wir auch Dinge bezahlen können, die wir bestellt haben. Und ganz wichtig für die Stadtgesellschaft auch die ganzen Vereine mit den freiwilligen Leistungen. Die brauchen ja Planungssicherheit und auch die sind im Haushalt mit dabei. Also ein beschlossenes Haushaltspaket ist ein Wert an sich und das, glaube ich, ist eine große Leistung gewesen, dass wir uns da mit verschiedenen einigen konnten. Wir haben uns dann zum Beispiel da mit den Grünen geeinigt, da war es der letzte Knacke eben mit der Nordspange. Wir haben 2 Themen nochmal mit reingenommen, wie die Sanierung Velodrom oder eben andere Themen, wo wir gesagt haben, oder Holzgartensteg war zum Beispiel, wo wir gesehen haben, okay, scheint jetzt offensichtlich bei allen wiederzukommen, auch die, das vor 6 Jahren verhindern wollten.
Na, man könnte ja jetzt meinen, dass die CSU die größte Speerspitze für den Holzgartensteg ist.
Mancher Post mag es vielleicht vermuten lassen. Ich meine, vom an den Baumketten und jetzt doch wieder dafür kämpfen und die Begründung, die ich kürzlich vernommen habe, dass jetzt der Griserspitz ja so schlimm ausschaut, da muss man jetzt quasi eine Brücke draufbauen, weil es jetzt eh schon egal ist, finde ich spannend. Ne? Also Finde ich eher schade, vor allem, weil ich finde, dass der Grieser Spitzenesgebiet nach wie vor wunderbare Gegenden sind. Ne? Aber ich bin von der Notwendigkeit des Holzgartenstegs überzeugt, war ich damals auch schon. Finde es bloß spannend, dass jetzt die, die es damals eigentlich dann maßgeblich verhindert haben, jetzt wieder an der Front sind. Aber das sind ja bei vielen Themen. Also wenn ich so die sozialen Medien lese, wird jetzt alles gemacht von denen, die jetzt 5 bis 6 Jahre lang viel Energie drauf verwendet haben, vieles zu verhindern. Und das ist, glaube ich, so eine spannende Entwicklung vom Wahlkampf. Aber ich glaube, die Leute sehen auch, wer wie in den letzten Jahren gearbeitet hat und nehmen nicht nur die neuen Meldungen zur Kenntnis, sondern wissen auch, wo manche herkommen oder was die vielleicht vor ein paar Jahren noch gefordert haben oder eben nicht wollten.
Also es gibt quasi eine Einigung natürlich mit der SPD-Brücke, ÖDP, Grüne, ja, glaube ich. Das ist dann die Mehrheit. Ich habe es jetzt nicht dabei, aber aus dem Kopf heraus einen Artikel von Christian Eckel gelesen, irgendwie in seiner Kolumne, wo er dann geschrieben hat, jetzt ist ja auch klar, wo es dann politisch hingehen würde, möglicherweise in der nächsten Stadtratsperiode. Also da hat sich schon so ein Grüppchen miteinander gefunden. Und dass man irgendwie jetzt autofeindliche Politik, überspitzt es jetzt mal, damit machen würde. Hat man sich da eigentlich nur zusammengefunden, um noch einen Haushalt gegen das Auto zu beschließen?
Das Gegenteil ist der Fall. Es war jetzt einfach, dass sich ein paar Vernünftige zusammengetan und gesagt, ja, wir brauchen diesen beschlossenen Haushalt. Lasst uns einfach wirklich einen Kompromiss eingehen, der jetzt in dem Fall nichts blutig ausbremst, sondern einfach erstmal 26 uns weiterfahren lässt miteinander und lasst uns einfach die nächste Kommunalwahl abwarten. Dann gibt es neue Mehrheiten und dann gibt es auch neue Entscheidungen. Und die neuen Entscheidungen kann man ja Nachtragshaushalt und solche Dinge auch in den Haushaltspaket einfließen lassen. Von daher sind eigentlich ganz, ganz vernünftige Entscheidungen. Und das ist mir immer wichtig. Da stehen jetzt keine politischen Weichenstellungen drin. Das bedauern jetzt manche wieder, dass keine politische Aussage ist. Aber was will man machen, wenn es eben nicht anders möglich ist? Und die Handlungsfähigkeit, da braucht man einfach für die Handlungsfähigkeit einen Haushalt. Dann gehe ich lieber den Kompromiss ein und sage, Kommunalwahl ist jetzt in ein paar Wochen. Dann gibt es neue Mehrheiten und neue Richtungsentscheidungen. Was anderes steht nicht drin. Und wer sagt gegen das Auto, ich kann in dem Haushalt nichts gegen das Auto erkennen, sondern eher das, was wir die letzten Jahre gemacht haben, für einen guten Verkehrsmix. Also wir brauchen eine Verkehrswende. Ich bin nie einer gewesen, der das Auto verteufelt. Aber ich glaube, wir müssen Mobilität in Zukunft anders organisieren und das auch positiv in die Zukunft anders organisieren und nicht Verkehrsträger gegeneinander ausspielen, sondern das, was an Radverkehr, ÖPNV betrifft, einfach deutlich weiter stärken. Wir haben auch den Platz schon gar nicht mehr, dass jeder mit 2, 3 Autos rumfährt an der Stelle. Und das ist dringend notwendig einfach für Mobilität in Regensburg.
Wir gehen ja jetzt in die letzten Wochen der aktuellen Wahlperiode. Sie sind ja der Fraktionsvorsitzende der Partei, die quasi die Oberbürgermeisterin trägt. Also die Oberbürgermeisterin ist von der SPD, Sie sind von der SPD, jetzt sind Sie der OB-Kandidat. Wenn Sie so auf die letzten 6 Jahre zurückblicken, was bleibt da irgendwie hängen? Was ist so das Resümee irgendwie dieser Wahlperiode für Sie?
Ja, zum einen haben wir vieles umgesetzt. Also wir haben die meisten Punkte aus dem Wahlprogramm umgesetzt. Wir haben große Dinge wie den Sportpark Ost, Schulzentrum Sallanderberg oder bei anderen Schulbauten, Berufsschulen im sozialen Bereich, Streetworking-Bereich, also in ganz, ganz vielen Bereichen. Auch Umgestaltung Urmünsterviertel und solche Dinge. Also wir haben Plätze umgestaltet oder auch Bahnhofsvorplatz, was von manchen auch sehr kontrovers diskutiert worden ist, aber wo mich sehr, sehr viel positive Reaktionen auch erreichen. Also wir haben eigentlich schon vieles gemacht, aber ich glaube, es ist oft einfach auch zu schlecht kommuniziert oder auch verkauft worden, im Sinne, dass man es auch bekannt macht oder warum man manche Dinge macht. Und wenn ich Baumaßnahmen mache, wo ich irgendwas sperren muss und kommuniziere es vorher nicht, habe ich natürlich einen Frust von jemandem, der da gerade hier. Also ich glaube, wir haben einiges schon auf die Rille gebracht, aber manchmal vielleicht schlecht verkauft. Da funktioniere ich anders in der Kommunikation. Ich gehe lieber gern aktiv in die Kommunikation und da glaube ich, können wir als Stadt vielleicht an der Stelle noch deutlich besser werden. Ansonsten, wo wir auch hergekommen sind, hat die Oberbürgermeisterin aus meiner Sicht einen guten Job gemacht. Also wir haben Corona-Krise gehabt und vor 6 Jahren war auch die politische Lage auch so, dass man aus einer Periode kam, wo der Oberbürgermeister suspendiert war in der zweiten Halbzeit der vorletzten Periode. Also es waren nicht ganz einfache Rahmenbedingungen. Da, glaube ich, war es auch eine gute Leistung, moderierend mit einzugreifen. Und das, glaube ich, hat die Oberbürgermeisterin eigentlich ganz gut an der Stelle mitgemacht. Und wir haben am Anfang eine Koalition gesucht, die ja nicht einfach war zu finden, weil es ganz, ganz viele Gruppierungen im Stadtrat gab. Und waren da wirklich in vielen Gesprächen drauf und dran, auch eine gestalterische Mehrheit zu finden, die nach vorne gerichtet gestaltet. Ich hätte auch gern damals die Grünen dabei gehabt und habe mit allen Beteiligten in der Verhandlungskommission schon einzeln gesprochen, ob es nicht doch möglich wäre, in dem Gesamtkonstrukt mit dabei zu sein. Grüner Bürgermeister oder Bürgermeisterin wäre vielleicht auch ein spannendes Thema für den Bereich Umwelt gewesen. War aber leider damals eben nicht möglich und dann gab sich diese Koalition, die wir eben gehabt haben. Und wir haben in den letzten Jahren schon gemerkt, also es waren nicht alle in der Koalition so, dass sie immer nach vorne gestrebt haben. Ich glaube, wir haben ganz, ganz viel umgesetzt. Aber ich hätte mir gewünscht, dass alle in der Koalition, und da ist immer schade gefunden, dass ich die CSU dann so wahrgenommen habe, dass sie eigentlich immer mehr gefunden hat, was könnte man jetzt eigentlich finden, um dagegen zu sein oder Dinge auch zu reden oder zu verschieben, anstatt zu sagen, okay, wo ist jetzt der Kompromiss, die Linie, wie bringen wir das Thema einfach vorwärts? Und letztendlich ist daran eigentlich die Koalition eigentlich auch letztendlich, ja, zerbrochen. Beim letzten Thema war es eben die Stadtbahndiskussion. Also wir hatten ja vorher immer schon wieder Themen, die Medien waren ja oft voll davon, wo Problempunkte waren. Und letztendlich bei der Stadtbahnentscheidung sich dann so dagegen auszusprechen und dann eigentlich immer mehr Gas zu geben, auch was so Finanzierungsfragen sowas betrifft, dann war es eigentlich klar. Ich habe trotzdem immer die Linie vertreten, eine Koalition ist grundsätzlich nicht schlecht, um das Tagesgeschäft auch effizient abzuarbeiten. Aber wenn du mit einer freien Stadtratsmehrheit oder mit einer gestalterischen oder völlig freien Stadtrat geht mit 50 Menschen alles auch im Tagesgeschäft immer aushandeln, geht schon deutlich länger. Wir haben da, wie gesagt, auch vieles auf die Beine gebracht. Aber dann nach ein paar Jahren, glaube ich, war es dann aufgebraucht und dann war es auch ganz gut, dass wir die Koalition damals dann eben beendet haben und in den letzten Monaten eigentlich auch viele Dinge noch vorangebracht haben, eben dann mit wechselnden Mehrheiten.
Die Frau Freudenstein hat bei mir gesagt, dass die Koalition das Problem hatte, dass es so ein Vakuum gab. Es gab ein Kommunikationsvakuum, es gab ein Führungsvakuum. Also am Ende des Tages irgendwie alle haben vor sich hingewurschtelt und es gab nicht irgendwie den Moment, wo man zusammensaß und wirklich dann irgendwie tragfähige Kompromisse finden konnten. Also das ist so, wie ich sie dann interpretiert habe. Aber Zitat, es gab ein Kommunikationsvakuum und ein Führungsvakuum. Gab es das?
Naja, es gab ein bisschen ein Vakuum dahingehend an der Bereitschaft, vielleicht Lösungen zu finden und nach vorne zu schauen. Also ich habe in vielen Dingen immer die CSU so wahrgenommen. Man hat im Koalitionsausschuss mal wieder was vereinbart, dann gab es wieder Fraktionssitzungen, dann gab es in der nächsten Woche wieder eine Richtungsänderung. Also die, die aus meiner Sicht sich nicht den Vorwurf gefallen lassen müssen, äußerst stringent vorgegangen zu sein, das glaube ich, war eigentlich an der Stelle mal die CSU-Fraktion. Also da hat man mit einzelnen Personen schon wirklich gute Dinge auch vereinbaren können. Und deshalb sage ich immer, die CSU-Fraktion besteht ja aus mehreren Personen. Und da haben wir mit einigen auch gute Dinge vereinbaren können. Aber in Summe war dann immer wieder Zickzackkurs oder es wurde was verzögert oder man will dann doch mal nochmal drüber reden oder so dann doch wieder nicht. So ähnlich wie beim Holzgartensteg, ne? Den man zuerst dann bekämpft und dann doch wieder später will. Und das, glaube ich, war das Hauptproblem dieser Koalition. Und damit, glaube ich, kann man auch ein gesamtes Rathaus in den Wahnsinn treiben, wenn die sagen, jetzt einigt euch da halt einmal auf eine Richtung und nicht dauernd diese Richtungänderung. Und wenn ich diese Richtungsänderung immer wieder provoziere oder durchs Blockieren oder Ausbremsen immer wieder schaue, dass es zu Richtungsänderungen kommt, dann aber im Gegenüber oder der Oberbürgermeisterin vorwerfe, das wäre jetzt ein Führungsvakuum, dann finde ich es auch spannend. Also das klingt mehr so nach selbsterfüllende Prophezeiung, ne? Also ich sorge dafür, dass es so ist und kritisiere dann mein Gegenüber, dass sie mich nicht in den Griff bekommt.
Wenn man sich jetzt mal zurückversetzt in den Juni 2024, wo die Koalition ja dann aufgekündigt wurde, da haben sie ja eine Pressekonferenz gemacht, wo sie, ich glaube, das Wording war ja eher zu sagen, nicht wir kündigen die Koalition auf, sondern eigentlich haben CSU und Freiwähler die Koalition mit ihrem Verhalten bei der Stadtbahn verlassen. Spannenderweise war ja auch Horst Mayrhofer dabei, der jetzt auch schon zu Gast war. Warum ist die Koalition am Ende dann gescheitert? Also ich glaube, die Stadtbahn war ja wahrscheinlich das i-Tüpfelchen, aber es muss ja dann trotzdem mehr gewesen sein.
Naja, ich glaube, das haben wir den Medien immer entnehmen können, dass es immer Thema für Thema eigentlich war, wo man eigentlich vorangehen wollte bei den Dingen, die wir in der Koalitionsvereinbarung vereinbart haben, aber dann wieder feststellen mussten, dass es dann doch wieder in verschiedene Richtungen geht. Also wenn man auch das Obermünsterviertel umgestalten will, trotzdem um jeden Quadratmeter Stellfläche draußen dann immer wieder diskutiert, obwohl wir die Linie gehabt haben, die Parkplätze rein, Petersweg, Parkhaus und solche Dinge, Auf einmal war dann die Mobilitätsdrehscheibe verantwortlich. Wenn die nicht fertig ist, kann ich am ganz anderen Stadtende vom Obermünsterviertel nichts umgestalten. Also wo man eigentlich keinen kausalen Zusammenhang konstruieren kann. Und da ist es immer halt hin und her gegangen. Ne? Oder auch so bei Themen wie das Artists in Residence. Also ich habe trotzdem die Themen, die mir wichtig waren oder die uns wichtig waren, habe ich eigentlich immer durchgesetzt. Hat halt manchmal etwas länger gedauert. Aber wir haben unsere Ziele eigentlich in der Regel durchgebracht. Und so ein Beispiel war auch dieses Artists in Residence. So ein Programm, wo man eben internationale Künstlerinnen und Künstler eben so in ein Gebäude mit Atelier kombiniert reinbringt, wo man sich an so einem internationalen Künstlerinnen- und Künstleraustausch auch beteiligen kann.
Im Wiedermannhaus ist es so.
Im Wiedermannhaus, und da brauchst du auch kreatives Ambiente. Also das war früher beim IT-Inkubator im Hafen auch so. Also kreative Köpfe brauchen eigentlich eine spannende Umgebung an der Stelle, dass sie das auch entfalten können. Und das war auch so ein Thema, wo sie mal zickzack und wieder verhindern. Und letztendlich habe ich dann am Ende auch durchgesteuert, dass wir es durchsetzen konnten, das Thema. Gab dann auch wieder Probleme, ich hätte die Koalitionsvereinbarung verletzt. Aber das sind alles immer so Themen gewesen, wo es halt entweder Zickzackkurs oder jetzt wollen wir doch wieder nicht, oder Bürgerbüro da gegenüber, wenn ich aus dem Fenster jetzt gerade schaue, war ja auch immer Gewerbepark ja, Gewerbepark nein. Und und nächste Woche dann wieder anders.
Den Block mit der Rückschau auch abzuschließen, dann ist diese Koalition geendet. Und was war da der Plan? Weil beispielsweise Stefan Aigner hat hier gesagt, Zitat, im Nachhinein muss man sich fragen, warum hat man die Koalition eigentlich aufgekündigt? Es wurde danach nichts anders entschieden. Oder Astrid Freundstein hat dann auch hier gesagt, Zitat, dann müssen natürlich die, die eine Koalition beenden, auch einen Plan haben. Gab es dann einen Plan oder was war die Idee, wie man quasi die restlichen 1,5 Jahre gestaltet?
Naja, wenn ich nicht bereit bin, Verantwortung zu übernehmen, dann mache ich diese Äußerung. Die anderen müssen. Stadträte, Kollegialorgan. Und viele haben mir gesagt, Koalition ist sowieso schlecht, weil wir sind Kollegialorgan. Schwieriges Wort. Und da müssen wir halt miteinander Verantwortung entscheiden. Und wenn ich sage, in einem Kollegialorgan, wenn es keine feste Koalition gibt, die anderen sind jetzt zuständig, dass was vorwärts geht. Also deutlicher kann ich nicht sagen, ich bin nicht bereit, Verantwortung in dieser Stadt zu übernehmen. Also deutlicher kann ich das eigentlich nicht zum Ausdruck bringen. Und unser Plan war, jetzt gehen wir in die Phase, wir haben die Möglichkeiten, verschiedene Mehrheiten eben auch zu bilden. Man kann auch offener diskutieren. Wir sind auch bei vielen Themen noch mehr, das hatten wir vorher schon gemacht, auch ins Einbeziehen von vielen Gängen oder manche Themen sind halt dann an den ganzen Stadtrat schon mal früher verschickt worden, bevor es noch dann wirklich zu der Sitzung, zu einer Stadtrats- oder Ausschusssitzung eingeladen wird. Und da sind schon viele offene Diskussionen entstanden. Und wenn ich die Diskussion bei der Mobilitätsdrehscheibe sehe, da sind wir bis an die Schmerzgrenze und manchmal darüber hinausgegangen, dass wir uns einigen, dass wir eigentlich alle mitnehmen wollten. Also wir als SPD oder die Urgemeisterin, wir waren da eigentlich am meisten kompromissbereit, weil wir das einfach auf breiter Basis im Stadtrat eben verabschieden wollten. Und da gab es an einer Stelle von einem oder anderen halt auch wieder Zickzackkurs, aber es ist letztendlich auch gelungen. Aber es funktioniert halt auch nur, wenn alle bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Und da habe ich schon auf das Gefühl gehabt, auch wenn man in Haushaltsverhandlungen und Beratung geht, auch jetzt, waren einige halt schneller bereit, sich zu äußern, woran liegt es, wo können wir einen Kompromiss finden. Deshalb gab es jetzt eigentlich die Gruppierung, wo Sie gerade vorher angesprochen haben, wo wir diesen Haushalt eigentlich mehrheitlich jetzt auf den Weg bringen können. Von der CSU-Fraktion habe ich eigentlich immer noch keine richtige Vorstellung, wofür, wogegen oder auch nicht. Ich sehe bloß in den sozialen Medien ganz, ganz viele Themen, was jetzt alles bauen, zweiter Recyclinghof und alles Mögliche. Also ganz viele Dinge bauen Sie jetzt, haben wir bei den Haushaltsverhandlungen noch nie irgendeine Bemerkung fallen lassen, wo Sie das eigentlich im Haushalt unterbringen wollen. Also das würde für mich auch verantwortungsvolle Politik und seriöse bedeuten, einfach zu sagen, ich will das jetzt und will es auch so finanzieren im Haushalt. Also man muss sich an der politischen Diskussion schon ernsthaft beteiligen und nicht nur Instagram-Posts absetzen. Und das ist eben Stadtratsarbeit. Und das funktioniert, kann auch gut funktionieren, wenn ich keine festen Koalitionen habe. Wenn halt alle wirklich in dieselbe Richtung unterwegs bin, dass man sich einigen will. Inhaltlich ist man nie immer in derselben Richtung unterwegs. Aber wenn man einen Kompromiss finden will, dann gelingt es auch. Und es war eine Mehrheit im Stadtrat auch bereit, beim Haushalt einen Kompromiss zu finden, auch in endlicher Zeit, vor den Kommunalwahlen. Und da bin ich auch sehr dankbar, dass sich da viele beteiligt haben.
Wie findet man so einen Kompromiss? Also wie kann man sich das dann vorstellen für die Leute, die nicht im Stadtrat sitzen und den ganzen Tag versuchen, Kompromisse zu schließen? Trifft man sich dann im Café, lädt alle Fraktionsvorsitzenden ein und jeder legt dann seine Anträge hin und man berät dann darüber, ob die eine Mehrheit haben oder nicht? Oder wie funktioniert sowas? Wie kriegt man dann Mehrheiten zusammen, wenn man jetzt nicht so eine klassische Koalition hat?
Naja, das ist zum einen eigentlich so, wie man auch, wenn man Koalition hat, so die Vorlagen kommen ja grundsätzlich von der Oberbürgermeisterin. Also die werden halt vorgelegt und dann redet man halt drüber und manche sagen, sie möchten an der Stelle oder es auch bevor die Vorlagen fertig sind, wenn ein gewisses Thema von größerer Tragweite mal da liegt. Mobilitätsdrehscheibe war auch so ein Thema, ne? Da wusste man ungefähr, wo so Knackpunkte sind und dann geht man halt in viele, viele Gespräche mit rein und versucht rauszufinden, wo wären mögliche Kompromisse. Oder was sind eigentlich die Kernpunkte? Wo kann man sich einigen? Wo widerspricht man sich vielleicht einfach? Wo, also eine halbe Brücke zum Beispiel kann ich nicht bauen, um mal auf ein anderes Thema kurz zu kommen. Also ganz, ganz viele Gespräche sind eben notwendig. Also kostet schon auch viel Zeit. Aber lohnt sich dann auch, weil man dann doch erreicht, dass was entsteht, wo wirklich auf einer breiten Basis steht. Zumindest mit denen, die halt mitmachen wollen. Und manches, glaube ich, haben halt eher das Bestreben gehabt, auch in den letzten Jahren, wenn ich verhindere, dass etwas funktioniert oder etwas ausbremse, kann ich mich später als, naja, rettende Instanz inszenieren, die ja schließlich alles, was nicht funktioniert, jetzt irgendwie realisieren muss. Aber wie gesagt, es sind ausreichend viele dabei gewesen, auch beim Haushalt, aber es sind viele, viele Gespräche, um auf die Frage nochmal zurückzukommen. Demokratie ist anstrengend. Ist manchmal auch sehr anstrengend, tut manchmal auch weh, aber lohnt sich. Und da gibt es auch die Möglichkeit, was es auch in Zeiten von Koalition natürlich immer gab, dass auch andere Anträge einfach stellen. Und das, glaube ich, hat uns auch ausgezeichnet mit der SPD-Spitze und der SPD-Fraktion, dass wir nicht, das war früher manchmal so, ne? Also Antrag aus einer Opposition ist grundsätzlich erstmal abzulehnen. Ne? Wir haben uns das alles schon immer genau angeschaut und sind in Gespräche gegangen. Natürlich, wenn dann manchmal was beantragt wird, wo wir eigentlich eh schon am Ball waren, macht es keinen Sinn, es zu beschließen, dann ist uns wieder vorgeworfen worden, das ist das politische Spiel. Wir wollen ja nicht, weil es von der Opposition kommt. Aber auch das mit den Anträgen, das gibt es natürlich auch, wenn es wechselnde Mehrheiten gibt. Da formulieren auch über Anträge, was man will und auch dann wird darüber gesprochen oder eben auch hinter den Kulissen. Einfach mal, du, ich will jetzt das, eigentlich können wir nicht mal drüber reden. Dann redet man erst einmal unabhängig von der großen Schlagzeile drüber. Also im Prinzip der eine Weg, die Vorlage kommt von der Oberbürgermeisterin oder das Thema und wird erstmal diskutiert oder es kommt über einen Antrag rein oder es kommt erstmal informell ein Thema rein, könnte man jetzt vielleicht an der Stelle was machen. Und da bieten natürlich wechselnde Mehrheiten schon so ein ganz offenes Klima eigentlich, weil eigentlich alle mit ihren Ideen kommen können, ohne dass man Angst haben muss, man wird schon vorher irgendwie wieder einsortiert in irgendwie Koalition oder Opposition.
Bevor wir jetzt in die Themen reinstarten, würde ich mal als kleinen Appetizer Ja- oder Nein-Fragen stellen. Das haben wir bisher in jedem Gespräch gemacht. Und da würde ich Sie darum bitten, einfach kurz mit Ja oder mit Nein zu antworten. Dann die erste Frage. Soll die Sallaner Regenbrücke gebaut werden?
Ja.
Soll die Stadt einen neuen Anlauf für die Stadtbahn starten?
Manche Fragen gehen schlecht mit Ja oder Nein.
Sie können so ein bisschen ausführen, wenn Sie wollen.
Ja. Für mich geht's ohne, also für mich ist es nicht wichtig, ob das Ding auf eine Schiene fährt oder nicht. Wir brauchen für die Stammstrecke ein neues System. Also wir müssen dringend einen Anlauf starten für ein neues System. Aber ich würde ungern den Begriff Stadtbahn wenden. Ich würde mich einfach zeitnah mit dem Thema nochmal tiefergehend auseinandersetzen wollen, mit dem allem, was die Verwaltung hergibt, dass wir hier ein neues System brauchen, ohne ideologische Scheuklappen. Und wenn es am Schluss dann auf der Schiene fährt, fährt es auf der Schiene, aber ohne diese Scheuklappen.
Soll Regensburg in der kommenden Wahlperiode zusätzliche große Verkehrsinfrastrukturprojekte beginnen?
Ja.
Soll die Altstadt weitestgehend autofrei werden?
Weitestgehend ja, nur noch die, die unbedingt rein müssen.
Befürworten Sie einen Einstellungsstopp im Verwaltungsbereich?
Nein.
Soll die Stadtverwaltung in den nächsten 6 Jahren strukturell verkleinert werden?
Strukturell umgebaut werden und dann muss man sehen, ob man es auch verkleinern kann.
Soll die Stadt Aufgaben an externe Dienstleister auslagern, um Kosten zu senken?
Kommt immer aufs Thema drauf an, wenn es vernünftig ist, ja.
Soll die Gewerbesteuer erhöht werden?
Nein.
Soll das Baulandmodell in seiner bisherigen Form bestehen bleiben?
Es muss weiterentwickelt werden.
Soll die Stadt städtische Flächen verkaufen, um Einnahmen zu erzielen?
Nein.
soll die Stadtbau massiv gestärkt und ausgebaut werden.
Ja.
Soll die Stadt stärker auf Nachverdichtung statt neue Baugebiete setzen?
Ich glaube, die Stärke liegt in der Kombination.
Haben wir ein Problem mit dem Stadtbild in Regensburg?
Nein.
Soll Regensburg bis 2035 klimaneutral werden?
Ja.
Soll die Stadt mehr kommunale Ordnungskräfte einstellen?
Ja.
Und abschließend soll es in der Altstadt erweiterte Videoüberwachung geben?
Kommt darauf an, wo es sinnvoll ist, ja.
Vielen Dank, Herr Burger.
Gerne.
Das war schon. Dann, wenn wir vielleicht mal auf den Haushalt blicken.
Ja.
Ich glaube, das ist ja eine sehr zentrale Frage aktuell in Regensburg. Wenn man sich so anschaut, wie die mittelfristige Finanzplanung so ist, dann steht da für 2028 ein Minus von roundabout 60 Millionen Euro gerade drinnen, ist so mein letzter Stand. Wie will man diese Lücke schließen? Was wären so Maßnahmen, um dieses Loch zu stopfen? Also es kann sich natürlich noch ändern, also die Konjunktur kann anziehen oder es gibt immer Sondereffekte. Aber wenn man mal davon ausgehen müsste, dass dieses Loch ja noch bleiben wird.
Naja. Loch im Haushalt kann verschiedene Ursachen haben. Wenn man einen Verwaltungshaushalt an der Stelle mit anschaut, laufen wir in ein strukturelles Defizit eben rein. Da ist ein ganz, ganz großer Posten, auch die Personalkosten zum Beispiel. Muss man sehen, wie man damit umgeht. Kann man auch andere Mittel wählen über Städtetag, weil manchmal vom Bund und Land halt Dinge delegiert werden, die auf einmal riesen Personalkosten verursachen. Eine kleine Schwellenänderung bei Antragsberechtigten kann gleich mal 20 bis 30 Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter auslösen. Aber das, was wir selber im Griff haben, müssen wir eben genau hinschauen, wo wir auch im Verwaltungshaushalt noch einsparen können, aus meiner Sicht. Das kann auch mit Personalkosten an der Stelle mit zu tun haben. Das kann damit zu tun haben, wie ich Personal wieder finanziere. Das geht ein bisschen auf die Frage von vorhin nochmal ein, mit extern oder nicht extern. Auch da gibt es verschiedene Finanzierungsmodelle. Aber letztendlich muss man sich das, was ich vorhin gemeint habe, für mich ist nicht das primäre Ziel, eine Verwaltung zu verkleinern, sondern strukturell zu verbessern, weil wir haben viele, viele gute Leute in der Verwaltung. Also ich finde, wir haben eine richtig gute Verwaltung, die sich aber von den strukturellen Rahmenbedingungen manchmal selbst im Weg steht oder auch was Digitalisierung und solche Themen betrifft, glaube ich, kann man noch ganz, ganz viel heben. Das heißt, man kann die Arbeitsbedingungen, glaube ich, auf der einen Seite verbessern, trotzdem die Effizienz erhöhen. Also Effizienz erhöhen heißt für mich nicht Druck erhöhen, sondern die Arbeitsbedingungen einfach verbessern, dass viele Dinge effizienter und effektiver gemacht werden können. Und dann, glaube ich, brauchen wir in Zukunft auch an der einen oder an der anderen Stelle vielleicht auch weniger Leute, um gewisse Dinge zu tun. Was nicht heißt, dass wir jetzt Leute ausstellen würden. Überhaupt nicht. Also wenn jemand meint, wir müssen jetzt da irgendwie wie Firmen irgendwelche Leute ausstellen, ganz klar nein. Aber wir haben in der nächsten Zeit oder in den nächsten Jahren auch viele, die aus Altersgründen ausscheiden werden. Und dann muss man sich genau anschauen, wie gehen wir da mit Nachbesetzungen weiter. Aber eben vorher bisschen umbauen in der Struktur, weil einfach die Strukturen so lassen und Stellen nicht nachbesetzen, wäre auch nicht produktiv. Das würde nur den Druck auf den anderen erhöhen. Also, dass wir die PS, die wirklich gute Leistung und die Energie, die wir in der Verwaltung haben, mit den Leuten bei uns in der Verwaltung, dass man denen die Gelegenheit gibt, sie noch besser auf die Straße zu bringen, und kann mir vorstellen, dass man auch da kostenmäßig letztendlich dann auch besser fahren kann. Aber sowas kann man sich auch tiefergehend anschauen, wenn der Oberbürgermeister ist, weil man dann Zugriff auf alles hat. Wenn man nur im Stadtrat sitzt, kriegt man halt manche Informationen nicht direkt mit, was natürlich ist. Also wenn ich im Kern eines Unternehmens, sage ich mal, sitze, kriege ich immer mehr mit, als wenn ich ein bisschen außerhalb stehe. Und da würde ich mir viele Dinge einfach anschauen. Also Strukturen, Organisation, Digitalisierung, dass man an der Stelle vieles verbessern kann.
Da bin ich immer so ein bisschen zwiegespalten, gerade im Wahlkampf, weil einerseits kann man natürlich die Vorschläge nur einbringen, wenn man auch in dieser Verwaltung drinnen sitzt, wie Sie es gerade schon gesagt haben. Deswegen, ich kenne gerade die Debatte im Landkreis zum Beispiel, wo die Landrätin dann immer allen vorwirft, dass sie doch Sparvorschläge mal einbringen sollen, wenn diese Sparen einfordern. Deswegen ist es immer schwierig. Andererseits warte ich auf die erste Partei, die mal im Wahlkampf sagt, hier ist übrigens unser Plan, wie wir 60 Millionen Euro einsparen wollen. Vielleicht kommen wir nicht genau auf diese 60 Millionen, aber wir haben zumindest mal so eine Grundvorstellung davon, wie man diese Lücke schließen kann. Warum ist die SPD jetzt nicht die erste Partei, die sowas raushaut?
Naja, weil so ein Verwaltungshaushalt schon auch wieder ein komplexes System ist, und beim Verwaltungshaushalt geht es immer ans eingemachte Inhalt der Verwaltung. Und da muss man sehr tief drin in manchen Strukturen strecken. Also das geht bei mir, ich meine, ich bin jetzt Manager in einem Industrieunternehmen. Da ist es ähnlich. Und da kann man gewisse Vorgaben vielleicht setzen, aber umsetzen und sinnvoll umsetzen können es dann die direkt in den Strukturen drinstecken, weil die direkt Zugriff auf die Strukturen selbst haben oder auf gewisse Informationen, um das zu tun. Und deshalb, glaube ich, ist es manchmal auch nicht ganz seriös, wenn man sagt, das müssen jetzt die von außen irgendwie sagen, wie ich mich selber optimieren kann. Ich glaube, man kann Rahmenbedingungen setzen. Man kann vielleicht sagen, okay, jetzt müssen wir so viel Menge an Geld in den Bereichen vielleicht einsparen. Die erste Stufe wollten wir dadurch schon zünden, indem wir ja von extern uns Hilfe geholt haben, unsere Verwaltungseinheiten auch mit Verwaltungseinheiten von anderen Städten zum Beispiel mal mit vergleichen haben lassen, um da mehr Informationen zu haben. Und auf Basis von solchen Informationen würde ich da gern sehr schnell, sehr tief einsteigen wollen und mit den Leuten eben selber ins Gespräch gehen in der Verwaltung, wo sie Möglichkeiten zur Optimierung sehen. Ich komme eben aus einer großen Industrie oder aus einem großen Industrieunternehmen und mache das ja schon viele Jahre lang selbst. Und auch was auch Digitalisierung, prozessuale Abläufe, Projektmanagement und solche Dinge betrifft, da bin ich ja mit vielen Leuten in der Verwaltung im Gespräch. Sagen, ja, wir brauchen mehr solche Ansätze, weil wir uns einfach in der Verwaltung gelegentlich selber ein bisschen im Weg stehen. Und mit dem Wissen, was ich eben aus Industrie, als Manager habe, würde ich das auch gerne in die Verwaltung bringen. Wohlwissend, Verwaltung wird immer anders, zu Recht, immer anders funktionieren als Industrie und andersrum. Aber ich glaube, beide Welten können ein bisschen voneinander lernen. Industrie auch manchmal ein bisschen von Verwaltung vielleicht. Und da kann man sich gegenseitig schon von Ideen ein bisschen auch befruchten. Und das wäre mein Konzept. Aber ich halte es für seriös zum Sagen, ich sage jetzt genau, wie ich 13 Millionen an der Stelle einschalte oder einspare, weil ich dann vorher gern mit den Betroffenen rede. Auch im Übrigen bei Dingen, die wir in der Stadt ansonsten noch machen, wenn wir auch diese Verkehrsberuhiger machen, wo wir gerade vorhin darüber gesprochen haben, wo ich sage, eine intelligente Verkehrsberuhigung, nicht einfach irgendwie Autos raus, sondern den Autoverkehr raus, mit dem ich rein muss, mit Quartiersgaragen, mit anderen Verkehrsträgern kompensieren. Und wenn ich das in einem gewissen Viertel mache, so ähnlich wie man es jetzt auch im Obermünsterviertel macht, mit den Akteuren vor Ort einfach reden, weil dann gibt es Betroffenheiten von denen, die Gewerbe haben, von denen, die da wohnen, von denen, die andere Notwendigkeit in dem Gebiet haben, direkt damit reden, dann das konzeptionell im kleinen Rahmen abhandeln und umsetzen. Und genauso, glaube ich, muss man mit Verwaltungsstrukturen auch umgehen. Sich die Bereiche nochmal anschauen, dann nur mit Statistik oder dem, was wir jetzt von außen als Material durch diese Untersuchung auch durch das Consulting-Unternehmen bekommen haben, ist es dann doch wieder schwierig, wenn ich nicht direkt ins Gespräch gehen kann. Und das kannst du als normales Mitglied im Stadtrat oder auch im Kreistag nicht, weil du nicht einfach die Tür irgendwo aufmachen kannst und sagen, so jetzt erklär mir mal bitte, warum muss denn das unbedingt so sein? Und mit dem Hintergrund, den ich aus der Industrie habe, über Abläufe, würde ich gern persönlich da eben mit reingehen und zu sagen, dass man da Potenziale heben kann.
Horst Mayrhofer hat den konkreten Vorschlag gebracht, dass man den Haircut macht, also sagt 10% einfach in allen Bereichen drunter. Die Verwaltung muss dann schauen, wie sie diese 10% abbaut. Außer, ich glaube, im Bildungsbereich und auch irgendein zweiter Bereich. Mhm. Wäre das eine denkbare Lösung?
Das ist in den Werkzeugkasten von solchen Maßnahmen, wenn man eben Organisationen umbaut. Wobei man immer aufpassen muss, wenn man sagt, über alles bestimmte Prozentzahl. Also das, wenn man es intelligent macht eigentlich, dann schaut man sich auch verschiedene Einheiten an und sagt, da vielleicht mehr und weniger. Bei der Kommune ist es ja da auch noch interessant, wo sind jetzt mehr oder weniger Pflichtaufgaben. Ne? Pflichtaufgaben ist zwar auch nicht nirgendwo, wo ich Pflichtaufgaben, also manchmal sagt man, wo ich Pflichtaufgaben kann ich überhaupt nicht kürzen. Das ist grundsätzlich so nicht richtig, weil ich Pflichtaufgaben unterschiedlicher abwickeln kann. Ne? Also wenn ich zum Beispiel Feuerwehr habe, sagt ja keiner automatisch, wie viele Fahrzeuge ich brauche. Ne? Was jetzt nicht heißt, dass ich Feuerwehrfahrzeuge einsparen will. Aber ich wollte bloß das mit dem Pflichtaufgaben. Und da muss man eben sehr sensibel hinschauen, wo habe ich Pflichtaufgaben, wie muss ich die abwickeln, wo habe ich andere, wo muss ich vielleicht auch sagen, das ist ein Bereich, das sind weniger Pflichtaufgaben, da muss man Gedanken machen, will ich das ganze Angebot haben. Da kann ich vielleicht mir andere Einsparungen vorstellen als an anderer Stelle. Aber grundsätzlich ist es schon eines der Elemente im Werkzeugkasten, man sagt, okay, in dem Bereich eine gewisse Vorgabe zu machen und dann den Leuten zu überlassen, die in dem Bereich Verantwortung tragen, das Ergebnis an der Stelle eben zu bringen. Also steuern von außen damit einzugreifen. Aber jetzt schon zu sagen, von außen in dem Bereich so viel Prozent und so viel Prozent, das glaube ich jetzt nicht seriös.
Im SPD-Programm steht drinnen, ich zitiere, wir prüfen, wo die Stadt zusätzliche Einnahmen generieren kann, um Handlungsspielräume zu erweitern. Zitat Ende. Joachim Wohlbergs war auch zu Gast, als ehemaliger Oberbürgermeister und der bringt ja, das hatte glaube ich jetzt schon an verschiedenen Stellen gemacht, den Vorschlag immer ein, zu sagen, beispielsweise die Berufsschule Matthäus Runtinger Das Grundstück könnte man als Stadt verkaufen, damit dann Geld generieren und Wohnungsbebauung ermöglichen. Und man könnte das Grundstück dann irgendwie hinter das Jahnstadion platzieren, weil die Jugendlichen, die dort zur Schule gehen, die sind ja dann mobil. Das Gleiche gibt es ja auch mit dem alten REWAG-Gebäude, wo auch die Forderung ist, das Grundstück zu verkaufen, Geld damit zu machen und einfach in die Wohnbebauung zu führen. Ist das der Hebel, wie man zusätzliche Einnahmen generieren kann? Oder was schwebt Ihnen dann so vor als mögliche Lösung?
Das sind grundsätzlich schon verschiedene Möglichkeiten. Aber ich bin jetzt kein Freund, wo man sagt, die guten Grundstücke einfach verkaufen und das, was ich brauche, baue ich irgendwo hin. Und wir haben das bei der Berufsschule ja zum Beispiel auch schon hin und her diskutiert, auch mit der Bildungsreferentin. Es gibt auch Gründe, nicht nur immer auf das zu verfallen, ich verkaufe einfach Filetgrundstücke und baue dann alles irgendwie am Stadtrand irgendwie irgendwo hin. Also es muss das Gesamtsystem schon funktionieren, da schlägt der Physiker wieder durch. Ne? Aber eben auch nicht außer Acht lassen, ob man nicht einfach bei manchen Dingen trotzdem Lösungen findet, wo ich sage, da habe ich was, was einfach viel wert ist, wo vielleicht auch ein Vorteil für die Stadt ist, an der Stelle es jemandem anders zu geben. Oder und dann gleichzeitig das, was man vielleicht vorher an der Stelle vorhat, über anders zu machen. Also ich sage nichts grundsätzlich gegen solche Modelle. An den Themen, an denen es aufgehängt wurden, ist es vielleicht nicht, sind es nicht vielleicht die besten Beispiele. Aber das, glaube ich, sind grundsätzlich schon diese Dinge, die wir eben gemeint haben, zu schauen, was habe ich denn als Stadt, auch was für wen anders vielleicht viel wert sein könnte, was kann ich da bieten? Und wie kann ich dann da vielleicht auch noch Geld generieren, um mir andere Dinge wieder besser leisten zu können? Also das ist so der grundsätzliche Gedanke dahinter. Und die Ansätze, die Überlegungen sind ja grundsätzlich nicht schlecht von den Kollegen. Also in die Richtung mal zu denken. Und das ist das auch, was wir im Wahlprogramm eben mit drin haben. Einfach mal auch, die Stadt ist kein Wirtschaftsunternehmen. Also Gott sei Dank, ne? Also weil wir da andere Aufgaben noch zu erledigen haben, aber trotzdem manchmal auch ein bisschen wirtschaftlich auch zu denken und den Spirit vielleicht reinzutragen. Nicht nur, weil man es einmal so beschlossen hat, muss es so sein, oder weil man es früher auch schon so gemacht hat und ein bisschen so wirtschaftliche Komponente vielleicht auch mitlaufen lassen. Wo könnte man vielleicht auch noch Geld generieren, wenn man es vielleicht anders macht? Ein Beispiel, wo manchmal ein bisschen weniger aufs Geld geschaut worden ist, wenn wir oft Wettbewerbe bei Schulneubauten gemacht haben. Da habe ich schon gelegentlich, weil ich war bei einem ein oder anderen Preisgericht dabei, habe ich schon gelegentlich das Gefühl gehabt, da spielt das Geld überhaupt keine Rolle. Ne? Das ist dann städtebaulich super und alle freuen sich und dann kriegt man wieder Preis, europäischer Benchmark und alles. Ne? Aber es macht es in Summe nicht billiger. Und das, glaube ich, ist auch so eine Komponente, wo wir eben meinen. Ne? Ob es auch bei solchen Bauten, wenn man in so eine architekturelle Modulbauweise, was nichts mit Containern zu tun hat, aber in architektureller Hinsicht in so fertigen Einheiten denkt, die man unterschiedlich komponiert, den Weg gehen wir jetzt ja auch. Und damit Geld spart, auch das ist Dinge, wo ich an sich auch Geld sparen kann, wenn ich es anders tue. Also lang geredet, das, was ich damit meine, einfach auch ein bisschen so einen wirtschaftlichen Aspekt noch etwas mehr im Kopf mitnehmen bei Entscheidungen, Diskussionen, die wir machen. Das ist eigentlich das, was wir im Wahlprogramm grundsätzlich meinen.
Was ja sehr zentral für den Haushalt ist, ist das Thema Wirtschaftspolitik.
Ja.
Weil wenn die Gewerbesteuereinnahmen fließen, dann löst sich das Problem ja auch ein Stück weit. Arbeiten Sie ja bei einem großen Konzern im Regensburger Südosten, können sich, glaube ich, viele dann was darunter vorstellen, wo das ungefähr sein wird. Was sind zentrale Punkte, was die Stadt machen kann, um die Wirtschaftsunternehmen hier vor Ort zu stärken? Ich nehme es auch gerade in der Diskussion so wahr, dass tatsächlich da teilweise so zwei verschiedene Perspektiven drauf blicken. Also die einen, die sagen, wir müssen gucken, dass irgendwie die Wirtschaftsunternehmen hier bleiben, also dass wir die bestehenden Unternehmen so ein bisschen pampern und bei Stange halten. Und die anderen, die eigentlich schon eher nochmal eine Ansiedlung von neuen Unternehmen wollen, gerade so in grün regenerativen Bereichen. Was ist so Ihr Rezept für die Wirtschaft in Regensburg?
Ich glaube, bei Wirtschaft ist ganz wichtig drei, eigentlich vier Punkte. Das eine ist, die Unternehmen, die wir schon da haben, bei ihrer Transformation begleiten. Transformation klingt immer so hochtrabend. Da wir haben sowohl aus energetischer Hinsicht, wo wir zum Beispiel über die REWAG-Unternehmen begleiten können, wie mit diesem Energiepark, wo man mit so Durchleitungsvereinbarung sagen kann, dass die Firmen, die sich im Südosten befinden, sich zusammengetan haben, so einen Energiepark eben gebaut haben und ihren eigenen Strom da verwenden. Also Firmen wirklich auch aktiv begleiten, auch über Tochtergesellschaften, über Beteiligungen oder über stadtplanerische Elemente, sie bei der Transformation zu begleiten. Oder auch, wenn ich Maschinenfabrik Rheinhausen sehe, die sich ja auch erweitert, auch solchen Unternehmen, denen wirklich gute Gespräche führen, was sie für Bedürfnisse haben, um ihnen Entwicklungsmöglichkeiten auch bei uns in Regensburg und Weiterentwicklungsmöglichkeiten anzubieten. Das zweite ist, Innovation weiterzuführen oder neue Wirtschaftsbereiche auch zu fördern, wie man Kultur- und Kreativwirtschaft, wo wir dieses Areal ja ausbauen. Jetzt am Auweg haben wir es schon beschlossen. Stadtlagerhaus wollen wir es noch machen. Da müssen wir die Verhandlungen eben noch stringent mit dem Hafen weiterführen an der Stelle. Also auch neue Wirtschaftszweige in Regensburg erschließen, Innovation reinzubringen, auch unsere Gassetechnologie, damit aber auch, dritter Punkt, Neuansiedlungen mitführen, dass wir neue Firmen wieder ranbringen, wie wir es auch im Tech Campus gemacht haben, wo wir auch einen Tech Campus 2 unbedingt brauchen, dass wir auch da wieder Raum schaffen für Firmen, die sich gründen, Innovation, Wirtschaftsförderung, aber auch Firmen, die von außen kommen, sich nochmal mit ansiedeln, also Neuansiedlungen für innovative Themen auf alle Fälle auch. Und wir müssen die Firmen unterstützen, Arbeitskräfte zu gewinnen. Also wir haben das Glück, ja diese wirklich bunte Hochschullandschaft mal schon vor Ort zu haben. Das ist für Regensburger Glück, weil man da den eigenen Nachwuchs gar mal in der Region hält. Und bei wer will noch von der wunderbaren Stadt Regensburg weg, wenn er schon mal da ist. Ne? Brauchen wir aber auch die Unternehmen, um die Arbeitsplätze wieder anzubieten für die Leute. Aber auch, wenn wir internationale Arbeitskräfte brauchen, was unsere Firmen auch brauchen, auch die mit so einem Weltkampf und Expatzenten mit zu unterstützen, also auch Menschen zu unterstützen, dass sie ankommen können, Unternehmen unterstützen, dass sie solche Arbeitskräfte auch leichter zu uns holen können. Also da gibt es auch noch ganz, ganz viel zu tun. Und das, was ich vorhin gemeint habe, auch als letzter Punkt, auch gute Arbeitsbedingungen in Regensburg. Also statt Regensburg klar zu machen, Tariftreue in Vergaben weitestgehend noch weiter auszubauen. Wir haben schon drin stehen, aber den Städtetag auch einzusetzen, dass auch da in Zukunft noch mehr gesetzlich möglich sein wird. Also auch Arbeitsbedingungen gut gestalten in Regensburg. Und dann kommen die ganzen anderen Faktoren natürlich mit Mobilität und solchen und Wohnen, bezahlbarer Wohnraum, auch ganz Dinge, Azubi-Wohnheim zum Beispiel, auch für Auszubildende, ganz wichtig in Regensburg. Und das sind die Themen, die man dann außen rum baut. Aber bestehende Unternehmen bei der Transformation begleiten, Neuansiedlungen auch mit Innovationsförderung schauen, auch unterstützen bei der Arbeitskräftegewinnung und eben gute Arbeitsbedingungen schaffen.
Jetzt hatte ich in fast jedem Gespräch das Tech Campus 2 als Thema. Und da frage ich mich dann irgendwie, warum schließt man das jetzt nicht einfach? Also, dass man sagt, gut, dann machen wir jetzt einfach diesen Tech Campus 2. Es kostet dann uns zwar Geld, aber die Rendite, die die Stadt quasi mittelfristig draus zieht, ist ja größer als das Geld, was man dafür aufwendet, allein durch die Gewerbesteuer. Warum schließt man jetzt nicht einfach schon vor der Wahl, dass man diesen Tech Campus 2 macht?
Naja, die Verwaltung arbeitet ja in die Richtung. Also die vorbereitenden Maßnahmen sind eigentlich da. Da geht es ja darum, dass man die Grundstücke an der Stelle richtig strukturiert. Also da gibt es ja auch schon relativ konkrete Überlegungen. Da hängt es jetzt, glaube ich, nicht darum, dass man das gerade auf on hold irgendwie gesetzt haben. Da arbeitet keiner dran, sondern ich glaube, da arbeiten Leute auch schon dran, wie man das realisieren kann. Und wenn es dann entsprechend spruchreif ist, dann werden wir es auch beschließen. Das, glaube ich, ist keines der Themen, das gerade verhindert wird. Darum reden eigentlich alle drüber, weil alle gut finden, dass um ein Thema gearbeitet wird. Und wenn die entsprechenden Beschlüsse sind, werden wir die tun. Für mich ist bloß wichtig zu signalisieren, mir ist es wichtig, dass wir dann Druck auf den Kessel lassen und dass wir da weiter am Gas bleiben, weil das ganz, ganz wichtig ist. Wir haben bei dem jetzigen bestehenden Tech Campus 10, was der für Energie freisetzen kann, auch an Innovation, was wir da für eine Rolle auch bayernweit und darüber hinaus inzwischen Regensburg spielen, wenn wir Techbase anschauen, wenn wir Biopark anschauen oder auch Kultur- und Kreativwirtschaft, was manche andere politische Färbungen oft nicht ganz verstanden haben, dass es wirklich ein potenter Wirtschaftsbereich mit unglaublicher Dynamik ist, dass wir die noch erschließen wollen. Also wie gesagt, Tech Campus 2 sehe ich zurzeit niemanden, der großartig bremst. Ich will bloß klar machen, dass für mich das ein ganz wichtiges Thema ist, diese Innovation nach vorne zu treiben, weil da hat Regensburg einfach, wie in vielen anderen Bereichen auch, ganz, ganz viel zu bieten. Und diese Kombination aus großen Industrienamen, unheimlich starken Mittelstand, viele familiengeführte Unternehmen, kleinere Unternehmen, Wissenschaftsstandort, also das ist ja eine Kombination in einer Breite und solchen Dingen. Das ist ja ein Glücksfall. Also besser geht's ja fast nicht.
Ich frage nur, weil ich die Hörerinnen und Hörer auf Instagram vor kurzem nach Feedback gefragt habe und bei ganz vielen haben dann reingeschrieben, klar, es gibt Punkte, wo sich die Parteien unterscheiden, aber es gibt schon so Punkte, Tech Campus 2, wo eigentlich alle Parteien sagen, sie wollen das haben und warum kommt es dann nicht einfach. Dann verstehe ich es mal so, dass in erster Linie die Verwaltung halt dann schon irgendwie Sachen prüft oder mal Vorlagen vorbereitet und man stellt es nochmal mehr ins Schaufenster, um den Druck zu erhöhen, dass es vielleicht ein bisschen schneller kommt.
Nicht unbedingt bloß Druck, sondern es, glaube ich, ist eine wichtige politische Aussage für die Verwaltung. Ja, ich will es, weil sie gerade zu Zeiten der letzten Koalition erlebt haben, dass sich Meinungen oft sehr schnell wenden, manchmal im Wochentakt, manchmal auch im Tagestakt. Und dann manche schon ein bisschen frustriert sind und sagen, will ich überhaupt oder soll ich in die Richtung noch arbeiten, wenn es vielleicht in einem Jahr wieder anders ausschaut. Deshalb ist es mich ganz wichtig, das nochmal ganz deutlich zu unterstreichen, dass es eines der ganz wichtigen Wirtschaftsförderungsthemen ist, den Tech Campus 2 zu bauen. Ich weiß aber auch aus vielen Gesprächen, was ich aber jetzt nicht öffentlich alles ausbreiten kann, wie auch da schon Überlegungen existieren, wie man da auch mit Grundstücken an der Stelle mit umgeht, weil ich auch mit anderen Gebieten, wo ich beteiligt bin, wenn es da um Flächen geht, sagt man, da geht es nicht, weil da wollen wir ja eigentlich den Tech Campus 2 bauen und solche Dinge. Also da ist schon viel in den Köpfen und ich will nur ganz klar das Signal auch ausstrahlen, ja, da will ich auch, dass stringent daran weiter gearbeitet wird und wenn ich was zu melden habe, ist es eines der ganz weit oben stehenden Wirtschaftsförderungsthemen, weil so dieser Tech Campus, Tech Base, Biopark sind einfach Erfolgsgeschichten und da profitiert der ganze Standort davon.
Sie haben gerade den Punkt Transformation angesprochen, da sind wir auch beim Punkt Klimaneutralität. Ja. Da gibt es ja positive Entwicklungen, zum Beispiel auch in dem besagten Südosten mit der Freiflächen-PV ist es, glaube ich, die dort jetzt...
Energiepark Ost, ne?
Genau, Energiepark Ost, der dort errichtet wurde. Auf der anderen Seite kann man jetzt, glaube ich, ganz objektiv betrachtet nicht davon sprechen, dass in den letzten 6 Jahren die CO2-Emissionen in Regensburg rapide gesunken sind. Das kann die Stadt auch nicht alleine entscheiden. Das hat auch viel mit Stadt, mit Land, mit Bund zu tun. Aber trotzdem ist es ja jetzt sehr anspruchsvoll, das Ziel zu erreichen. Kann man erwarten, dass in den nächsten 6 Jahren da mehr Drive reinkommt?
Ich glaube, man kann beim einen oder anderen Thema vielleicht noch etwas stringenter vorangehen. Und was man aber, ist auch ein bisschen so eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Also was ich zum Beispiel bei der Diskussion, ich war früher schon mal Verfechter mit Photovoltaikanlagen, auch auf Dächern zum Beispiel in der Altstadt oder Ganghofer-Siedlung und solche Dinge, wo wir uns immer noch ganz große Diskussionen leisten, was jetzt denkmalschutzrechtlich und solche Dinge hat und ich eher so bin. Ich finde Denkmalschutz unglaublich wichtig in einer Stadt wie Regensburg, wir leben ja auch davon, aber auch in den letzten Hunderten von Jahren hat sich Regensburg ja immer wieder verändert. Also wenn man früher, glaube ich, so gedacht hätte wie heute, würde das Regensburg von heute so nicht existieren. Und da, glaube ich, muss man schon schauen, dass man auch im Bereich der Energiewende sich da nicht zu sehr im Weg steht, ohne Denkmalschutz über den Haufen zu werfen. Aber ich glaube, man muss trotzdem auch dem Klima- und Umweltschutz da vielleicht noch etwas mehr Gewicht verleihen, weil es ja nachhaltig und in die Zukunft gerichtet an der Stelle auch ist. Und da können wir an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch noch stringenter vorgehen, auch noch vielleicht mehr Photovoltaikanlagen auch auf den Dächern, die uns selber gehören. Und solche Dinge oder mit gutem Beispiel noch vorangehen. Aber wie Sie schon gesagt haben, das Ziel ist natürlich sehr herausfordernd. Aber wenn man aus der Industrie kommt und sehr ergebnis- und zielorientiert ist, also am Kunden muss ich auch irgendwann was liefern und nicht sagen, ich kann jetzt 3 Seiten schildern, warum es jetzt heute nicht kommt, sondern da muss ich irgendwann liefern. Und ich bin herausfordernde Ziele gewohnt und ich bin nicht Freund davon. Wir haben ja noch ein paar Jahre auch bis 35, ne? Sind ja knapp 10 Jahre. In den Jahren einfach bestmöglich Gas zu geben. Wir haben auch diesen einen Monitor da im Internet, wo man sich gewisse Faktoren und Parameter anschauen kann, wie wir uns verändern. Sind wir in manchen Bereichen auch nicht unbedingt schlecht. Aber da einfach auf dem Gas zu bleiben, und das ist für mich auch eine ganz wichtige politische Aussage, nicht, wenn es schwierig wird, gleich mal das Ziel verschieben. Das Ziel ist in knapp 10 Jahren. Also in 10 Jahren kann so viel passieren. Und da würde ich lieber den Druck auf dem Kessel halten und einfach mit hohem Druck an dem Thema weiterarbeiten. Und wenn später mal irgendwo da Probleme kommen, kann ich immer nur über das Ziel reden. Aber ich will das Ziel erstmal im Auge behalten, weil wir da einfach weiterkommen müssen bei den Themen. Also was ist die Alternative? Ne? Also ich kann die klimatischen Veränderungen ja nicht ausblenden. Und deshalb ist es mir also wichtig, dass wir endlich bei dem Thema Mobilität, beim ÖPNV einfach deutlich schneller vorankommen. Und ich brauche eben eine super Stammstrecke, dass der gesamte Busverkehr in Regensburg funktioniert. Und ich sag immer, wenn der ÖPNV einfach praktisch und einfach ist, dann fahren die Leute auch mehr damit. Und das ist das System dieser starken Stammstrecke. Ich steige wo ein, fahre eigentlich Richtung, wo ich hin will, so wie ich es in München ja gewohnt bin. Da, wenn ich in die U-Bahn einsteige, schaue ja keinen Fahrplan voran, ich weiß die Richtung, gehe runter, es kommt endliche Zeit, irgendwas, dann steige ich ein, fahre hin, fahre vielleicht zu der Stammstrecke, in 3 Minuten geht's weiter und fahre dann vielleicht nur die letzten Meter mit der nächsten Linie. Und dann, glaube ich, fahren die Leute und das Tarifsystem auch noch ein bisschen vereinfachen. Nicht immer überlegen, wie viele Zonen linksrum, rechtsrum. Da sind wir auch auf einem guten Weg. Und wenn auch einige schimpfen, dass wir jetzt in den Bussen zum Beispiel auf dieses bargeldlose System umgestellt haben, mit den Karten. Aus meiner Sicht funktioniert das schon mal gut und muss es halt erklären. Da haben wir vor kurzem auch mit der SPD im Kalberg eine Aktion gemacht, wo wir einfach den Menschen erklären, 2 Stunden einen Bus hingestellt, wie funktioniert. Dann fanden die das eigentlich auch toll. Aber das ist ja auch der erste Schritt, dass ich sage, ich halte meine Karte hin, fahr einfach mal. Muss eigentlich nicht überlegen, welchen Fahrschein links und rechts rum, sondern ich bin jetzt da, halte meine Karte hin und wenn ich aussteige, halte ich meine Karte wieder hin, steige aus und habe halt für die Strecke bezahlt. Und das ist dann richtig einfach. Und wenn es richtig einfach ist und wir auch noch mehr im Liniennetz dann mit einer guten Stammstrecke hinbekommen in ganz Regensburg und die Leute quasi auch mehr dann den Vorteil sehen, weil es einfach ist, dann haben wir eben viel bei der Mobilitätswende erreicht. Also bei den Themen ÖPNV und solchen Dingen müssen wir einfach Gas geben oder Radverkehr. Wir haben jetzt endlich mal begonnen, Winter, gerade heute, wo es wieder geschneit hat, eigentlich ein gutes Thema. Wir müssen auch beim Radverkehr in Hauptradrouten denken, wie es beim Auto eigentlich ganz normal ist, dass ich auf gewissen Routen einfach weiterkomme. Und die müssen wir auch räumen. Da haben wir es mit einem Pilotversuch mal gestartet, weil ansonsten ist halt Radweg immer so Stückwerk. Da ist mal geräumt, da nicht. Aber auch im Radverkehr muss ich mich verlassen können, dass ich mit gewissen Hauptrouten eben einfach durch die Stadt komme. Und dann wird auch der Radverkehr wieder attraktiver, wenn diese Hauptradrouten deutlich schneller ausgebaut werden. Und auch, es fahren mehr Leute mit dem Rad, wenn es einfach und praktisch ist. Und da müssen wir einfach schneller bei diesen Themen vorankommen. Und deshalb auch Mobilitätsscheibe, alles, da müssen wir einfach deutlich mehr Gas geben. Und als Nebeneffekt können wir unsere Plätze in der Stadt umbauen, mehr grün. Ne?
Wenn Sie diese ambitionierten Ziele haben, dann ist eigentlich die Stadtbahn ja ein gutes Thema, um das auch so ein bisschen durchzusprechen. Wir werden ja wahrscheinlich auch wieder Konflikte in der Stadtgesellschaft haben, weil eine Maßnahme getroffen werden muss, die die einen ganz toll finden und die anderen ganz schlecht. Ich glaube, das lässt sich nicht vermeiden. Und bei der Stadtbahn hat man ja so ein bisschen gesehen, wie polarisiert eine Debatte geführt werden kann. Was ist da aus Ihrer Sicht schiefgegangen? Warum ist die Stadtbahn am Ende des Tages gescheitert?
Also aus meiner Sicht, die Kommunikation war grottenschlecht von Beginn an. Also ich habe mich da jedes Jahr mehrfach aufgeregt. Warum man das Thema nicht einfach mal erklärt und am Anfang über Sitzbezüge alles Mögliche redet oder wie das Ding heißt. Ich sage, mich interessiert weder, wie die Sitzbezüge ausschauen, wie die Stadtbahn ausschaut oder wie die heißt, weil ich überzeugt bin, wenn das Ding praktisch ist, fahren die Menschen damit. Egal, wie das Ding ausschaut. Und das hätte man eigentlich am Anfang auch besser erklären müssen, warum Stadtbahn. Weil es eine Stammstrecke ist und das ganze Bussystem auf ein ganz anderes Niveau gehoben wird. Dann hätten wir auch die ganzen Diskussionen gehabt. Ich wohne im Westen, was habe ich von der Stadtbahn? Ne? Die ist ja so weit weg. Nee, das wäre eine Stammstrecke gewesen, die das gesamte Bussystem eben aufmöbelt. Und das hätte man, glaube ich, ganz anders kommunizieren müssen. Und der zweite Fehler aus meiner Sicht war, da war ich damals ja nicht begeistert, aber das war die Mehrheitsmeinung, dass man ein eigenes Stadtbahnamt gründet oder einen eigenen Stadtbahnausschuss. Das war für mich schon der erste Schritt, das Thema zu isoliert zu betrachten. Weil dann haben wir da alle immer nur über die Stadtbahn geredet. Und auch das mal Veranstaltungen auch mal auffallen. Immer die Stadtbahn. Anstatt, dass man über den ÖPNV, über das Bussystem redet, mit einer Komponente Stadtbahn. Die Stadtbahn allein rettet überhaupt nichts. Ist halt einfach eine Stärkung gewesen. Und diese Stärkung brauchen wir. Deshalb habe ich vorhin mit der Frage mit Ja und Nein gesagt, ich will nicht wieder dieselbe Stadtbahndiskussion führen, weil ich auch mit der Finanzierung, die bei den völlig verfrühten, das war dann der Kardinalfehler 3, diese völlig verfrühte Befragung, wo ich noch nicht gar nicht alle Informationen auf dem Tisch liegen gehabt habe. Ich hätte einfach noch fertig planen müssen und dann hätte ich sagen können, so schaut's aus, so viel kostet's, wollen wir es ja oder nein.
Wo ja auch die Befürworter dann kalt erwischt wurden, weil sie dann aus dem Nichts auch irgendwie eine Kampagne aufziehen mussten und Menschen überzeugen mussten für dieses Projekt.
Ja, also und das habe ich gesagt, wenn wir die zum jetzigen Zeitpunkt machen, wird das der Todesstoß sein. Ne? Aber ich glaube, das war die, die es unbedingt bei dem Zeitpunkt haben wollten. Also CSU war der stärkste Treiber, war das eigentlich das Vehikel, das Thema zu töten, angeblich, weil die Bürgerinnen und Bürger es so wollen. Und ich habe in vielen Diskussionen festgestellt, da sind viele Informationen noch gar nicht erst angekommen. Oder zu mir hat auch einer mal gesagt gehabt, naja, ich habe dagegen gestimmt, aber nicht, weil ich gegen eine Stadtbahn bin, sondern weil ich so nicht wollte. Und deshalb, glaube ich, muss man ohne diese ganzen Emotionen oder ideologischen Scheuklappen an das Thema einfach nochmal rangehen. Wir haben uns in Frankreich ja auch angeschaut, wie es da große Städte machen, mit größeren Bussen solche Dinge. Die versuchen letztendlich eine Stadtbahn nachzubauen ohne Gleise. Und dann muss man einfach sich das Thema nochmal anschauen, ob es auch wirklich vielleicht nicht billiger geht, weil so wie ich es gesehen habe, uns pro Kilometer wieder deutlich mehr gekostet hätte als in anderen Städten. Also ohne Scheuklappen einfach nochmal tief reingehen und schauen, wie bringe ich zeitnah eine Stärkung dieser Stammstrecke hin, weil das wird ein paar Jahre dauern und wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Also Mobilität ist was grundsätzlich Wichtiges, so wie Wohnen in Regensburg. Wenn die Mobilität nicht funktioniert, werde ich bald keine Unternehmen vielleicht auch mehr haben. Die Menschen wollen dann vielleicht auch nicht mehr wohnen, wenn sie nicht weiterkommen, im Verkehr ersticken. Also das ist ein substanziell wichtiges Thema und da muss man wirklich Gas geben. Aber ich will auch immer vermeiden, dass man sofort wieder in diesen emotionalen Grabenkrieg landet mit Stadtbahn ja oder nein, sondern das Thema einfach nur mal richtig erklärt, was wollen wir, mit den Leuten auch richtig drüber redet, nochmal richtige Beteiligung vielleicht herstellt, nicht nur in so Formaten, wo eigentlich die kommen, die immer kommen, und dann wirklich stringent weiter nach vorne planen und das System anbietet.
Wenn Sie Oberbürgermeister werden, schließen Sie für sich aus, dass in den 6 Jahren irgendwie eine Stadtbahn wieder geplant wird? Ist es für Sie dann 6 Jahre lang beerdigt, das Thema?
Nee, wie ich gerade gesagt habe, im Gegenteil. Ich will, dass wir so, das ist eines der wichtigsten Verkehrsprojekte, die wir für den ÖPNV brauchen. Ich sage immer für die Stammstrecke, ne? Ob es dann sowas wird wie die Stadtbahn oder nicht, muss man dann schauen. So die Stadtbahn, wie sie da in der Diskussion war, wird es wahrscheinlich nicht werden, weil es wirklich so ein alleinstehendes Ding an der Stelle war. Ich glaube, man muss einfach nur mal sich das System nochmal anschauen. Wir haben ja ganz, ganz viel Wissen in der Verwaltung auch schon erarbeitet. Auch mit den ganzen Diskussionen ist ja auch ganz, ganz viel Wissen und ganz, ganz viele Perspektiven. Ist alles nochmal erarbeitet worden. Das jetzt wirklich stringent nochmal systematisch nutzen und wirklich nochmal einen Vorschlag oder auch 2 Alternativen aufbereiten. Wie gehen wir es jetzt an? Dann kann es eine politische Entscheidung geben. Aber ich will jetzt nicht 6 Jahre das Thema aussitzen, sondern es ist eines der wesentlichen Themen, wo man in den nächsten 6 Jahren eigentlich auf die Schiene bringen muss, ne? Egal, ob das Ding auf die Schiene fährt oder nicht. Und das wirklich ohne Scheuklappen einfach nochmal betrachtet.
Der nächste Bürgerentscheid, der ja gerade so ein bisschen vor der Tür steht, ist der zur Saarlander Regenbrücke. Ja. Also der wird ja schon recht wahrscheinlich kommen. Die Frage ist nur, wann. Ich habe jetzt im Wahlprogramm der SPD gelesen, dass man eigentlich so den Straßenraum auch umorientieren will zum Umweltverbund. Also dass man da schon anders ordnen möchte. Ja. Auch um die Klimaneutralität 2035 zu erreichen, ist es ja eigentlich eher kontraproduktiv, dann neue Brückenprojekte zu machen. Wir haben jetzt auch in der öffentlichen Debatte auf der einen Seite die CSU, die jetzt auch irgendwie zu Fachgesprächen einlädt, wo dann irgendwie der Minister Bärenreiter gekommen ist und alle nochmal erklärt haben, dass es diese Brücke braucht. Auf der anderen Seite die Grünen, die irgendwie für dieses Bürgerbegehren mobilisieren. Warum braucht es aus Ihrer Sicht die Saarlander Regenbrücke?
Für mich ist das kein Glaubenskrieg. Also für mich ist es ja nicht bloß die Saarlander Regenbrücke, sondern die Nordspange. Die besteht ja aus mehreren Komponenten. Das eine ist das Bauwerk Brücke. Das sind aber andere auch ganz wichtige verkehrsplanerische Auswirkungen. Wir haben die eine oder andere ganz, ganz stark belastete Straße. Die müssen wir auch ein bisschen etwas vom Verkehr befreien. Wir haben auch verbundene Einhausungen in bestimmten Straßenabschnitten. Wir verbinden damit auch Stadtteile etwas mehr wieder. Man muss natürlich diese verkehrsplanerischen Dinge sehr, sehr sorgfältig durchführen. Da haben viele Kritikerinnen und Kritiker auch recht mit ihren Befürchtungen. Das muss man wirklich sehr sorgfältig machen. Aber ich sage, wir brauchen in Regensburg mehr Flussquerungen, die auch eine überregionale Funktion haben. Weil es sieht man schon, wir haben da sehr, sehr wenig Möglichkeiten. Und wenn es irgendwo mal hakt, haben wir sofort ein riesen Mobilitätsproblem in Regensburg. Und deshalb brauchen wir mehr Flussquerungen. Jetzt haben wir die Herausforderung, glaube ich, dass sich viele, die die Saarlander Regenbrücke nicht haben wollen, sich darauf verlassen haben, die ist so beklagt, die kommt in den nächsten 67 Jahren auch nicht mehr. Jetzt ist es leider so, dass sie auf der Matte steht. Man hat aber nicht irgendwie in eine andere Richtung schon mal aktiv gearbeitet. Also ich hätte sagen können, es hätte auch vielleicht ein paar Anträge von den Grünen wären vielleicht schön gewesen mit einem konkreten Vorschlag. Nee, ich will es woanders haben. Oder ich will überhaupt keine Brücken mehr haben, aber dann müssen sie halt auch erklären, wie ich die Mobilität organisieren will. Und ich finde schon schade, dass viele diese Regenbrücke auch immer nur als Autobrücke darstellen. Für mich ist es eine Brücke, da können natürlich auch Autos drüber fahren, werden aber auch tauglich für ein ÖPNV. Es könnte auch ein größeres Transport, es könnte eine Stadtbahn drüber fahren. Ich kann auch mit dem Rad drüber, ich kann auch zu Fuß drüber. Also ich brauche an verschiedenen Orten in Regensburg einfach Möglichkeiten, über Flüsse zu kommen. Und das ist für mich essentiell wichtig. Und ich finde es auch natürlich nicht gut, wenn dann Eingriffe in die Natur immer passieren. Aber was ist die Alternative? Ne? Die Alternative, überhaupt keine Brücken an keiner Stelle mehr zu bauen, weil selbst beim Holzgartensteg gab es ja auch früher die Gegnerinnen und Gegner, die gesagt haben, auch das sind Eingriffe in die Natur. Auch wenn ich irgendwo für die Stadt beim Betriebshof gebaut habe, ein Eingriff in die Natur. Jedes einzelne Haus, wo gebaut wird, ist ein Eingriff in die Natur. Und ich muss aber schauen, was brauche ich als Region oder als Stadt. Und für mich ist eben wichtig, wir brauchen mehr Flussquerungen. Und wenn ich jetzt wieder sage, Regenbrücke, nein, und fange wieder mit ganz anderen Planungen irgendwo anders an, werde ich in endlicher Zeit erstmal überhaupt nichts haben. Und wenn ich dann eine Planung habe, wahrscheinlich eben Gegnerschaft an anderer Stelle. Weil es wird keine Stelle geben, wo beim Fluss, wenn ich eine Brücke baue, das nicht zulasten, zumindest in einem gewissen Umfang bei der Natur an der Stelle geht.
Theoretisch bräuchten wir eigentlich noch eine Brücke im Westen. Also da ist dann oft die Kneitinger Brücke zum Beispiel ein Thema. Und eigentlich ja auch nochmal eine Querung über die Donau hier irgendwo nochmal relativ zentral, würde ich mal behaupten. Sind es Themen, oder ich formuliere die Frage mal anders. Kann Regensburg eigentlich noch Großprojekte, oder ist bei uns eigentlich jedes Großprojekt, was irgendwie mal angedacht wird, schon zum Scheitern verurteilt?
Ich habe früher mal bemerkt, wir haben in Regensburg noch jedes Großprojekt erfolgreich verhindert. Ne? Also wenn ich Kultur- und Kongresszentrum zum Beispiel schaue. Ne? Also da mal ein Standort nach dem anderen und das immer wieder verhindert. Wenn ich so Brückenprojekte anschaue, eigentlich, oder das Museum, das jetzt am Donaumarkt steht, glaube, wenn es nicht der Freistaat gebaut hätte, sondern die Stadt, würde das Museum wahrscheinlich auch nicht stehen. Ne? Also alles, was ein bisschen größer ist, haben wir in Regensburg, glaube ich, schon ein bisschen das Problem. Weil Regensburg, finde ich, ist toll von der Größenordnung, nicht zu klein und nicht zu groß, sage ich. Aber wir sind manchmal, glaube ich, an der Schwelle eben, wo wir noch nicht sehen, dass wir doch eine gewisse Größenordnung schon haben und auch immer noch erwachsen, dass wir auch eine gewisse Infrastruktur brauchen, um eben an der Stelle auch weiter in der Zukunft bestehen zu können. Und Mobilität wird auch noch mehr zunehmen. Der Mobilitätsbedarf wird auch mehr zunehmen. Wir werden ja auch immer mehr Menschen in der Region, weil wir eben so attraktiv sind. Und deshalb muss ich Mobilität auch gut organisieren. Und wie Sie schon gesagt haben, vielleicht bräuchten wir auch noch Brücken an anderer Stelle. Aber bis jetzt sehe ich eben die gegen die Sollener Regenbrücke sind, nehme ich so wahr, die wollen eigentlich überhaupt keine Brücke an irgendeiner Stelle. Das finde ich falsch. Also ich wäre der Letzte, der sagt, okay, wir bauen nicht die Sollener Regenbrücke, wir haben eine gute Planung an der Stelle, fangen wir jetzt da an, aber nicht wieder so ganz neu, dass erst in 20 Jahren mal nach 40 Mal beklagen, was weitergeht. Und das ist, glaube ich, unser Grundproblem. Es haben sich auch zu wenige vielleicht, die jetzt Alternativen, vor dem Alternativen vielleicht auch gekümmert. Das ist jetzt kein Vorwurf. Aber wenn ich jetzt auf den Tisch lege und jetzt entscheiden muss und habe eins, was eigentlich jetzt vorangetrieben werden kann, aber keine spruchreichen Alternativen, weil auch die Alternativen, die jetzt manchmal angeführt werden, parallel, also statt der Sollener Regenbrücke, sind auch so Verkehrsbeziehungen, die vielleicht für einen gewissen Anteil vom Verkehr noch funktionieren, aber nicht für alles, wofür eigentlich diese Regenbrücke gedacht wäre. Und wenn ich mir auch noch denke, wenn es im Tunnel ein Problem gibt oder der mal saniert wird, haben wir auch da wieder Engstellen. Also wir haben zurzeit so einen metastabilen Zustand, sticht der Physiker wieder durch, ne, wo kleinste Störungen eigentlich schon zu deutlich überhöhten Reaktionen oder Konsequenzen im Verkehr führen. Das sehen wir immer, wo es gleich Riesenstaus überall in Regensburg gibt, wenn es irgendwo mal hakt. Und deshalb, glaube ich, brauchen wir einfach noch mehr Querungen. Und das wäre jetzt eine Querung, die eben spruchreif wäre. Und ich sehe es nicht aus der Zeit gefallen. Ich sehe es auch nicht irgendwie für den Autoverkehr nur, sondern wir brauchen Querungen. Und da, wenn der ÖPNV drüber fährt, genauso wie Rad- oder Fußverkehr, wir brauchen halt Brücken.
Vielleicht auch jetzt mit Hinblick auf die Zeit so die Bitte nach kürzeren Antworten.
Okay.
Wir haben ja auch die Debatte um das Baulandmodell. Mhm. Ich glaube, da kann man jetzt nicht davon ausgehen, dass es noch irgendwie vor der Wahl eine Lösung gibt. Oder Sie haben da andere Neuigkeiten für die Hörerinnen.
Es geht voran.
Was sind so die Ideen aktuell, wie man das weiterentwickeln kann? Weil, also ich glaube, es bestreitet ja niemand, dass das Baulandmodell in seiner jetzigen Form, im jetzigen Zustand quasi mit der Förderkulisse, ja nicht funktioniert. Und irgendwie eine Lösung gefunden werden muss, wie man dazu kommt, dass wieder gebaut wird.
Naja, Baulandmodell grundsätzlich heißt ja, wenn wir Grundstücke für Wohnbebauung hergeben, in Erbpacht grundsätzlich. Und das Zweite, dass ab einer bestimmten Größenordnung, also ist ja nur ab einer bestimmten Größenordnung, Baugebiete 40% geförderten Wohnungsbau haben müssen. Das sind so die Kernpunkte eigentlich des Bauland-Modells. Und da stehe ich grundsätzlich dahinter, weil das eine hat mit bezahlbarem Wohnraum zu tun, das andere, dass Grund eben in öffentlicher Hand bleibt. Oder auch Privatleuten zum Beispiel besser möglich zu bauen, weil sie nicht ein Grundstück kaufen und finanzieren müssen. Ich weiß aber auch, das fängt beim Bauland-Modell schon mit der Erbpacht an, dass sich manche, die bauen wollen, scheint das Wohnbaugenossen schon so, mit Erbpachtmodellen schwer tun, aus formalen Gründen mit Finanzierungen, müssen wir auch nochmal anschauen. Aber eben jetzt das ganz große Thema mit der Förderung. Es macht natürlich keinen Sinn, eine Förderung zu fordern, wenn es keine Förderung gibt. Ich will es aber auch nicht als Türöffner verstehen, wie manche, denen das Bauland-Modell immer schon Dorn im Auge war, sagen, soll jetzt aber endlich weg mit dem, ne? Weil es nur hindert. Nein, hindert nicht, sondern wir brauchen einfach Leitplanken, die trotzdem bezahlbaren Wohnraum schaffen. Und da sind wir gerade in intensivem Austausch, auch mit Bauträgern, mit Wohnbaugenossenschaften, welche anderen Leitplanken wir definieren können, um eben preisgedämpften Wohnungsbau realisieren zu können. Da geht es zurzeit um Gespräche, um welchen Quadratmeterpreis reden wir, was können wir darstellen, was geht nicht und auch welchen Prozentsatz, vielleicht auch 20% zum Beispiel gedämpften Wohnungsbau mit folgenden Bedingungen, könnte ich mir vorstellen, dass es in so eine Richtung gehen könnte. Und da müssen wir aber wirklich aufs Gas nochmal gehen, dass wir da zeitnah zu einer Äußerung kommen, weil es soll ja, das Bauland-Modell soll ja bezahlbaren Wohnraum schaffen und kein Wohnbauverhinderungsprogramm sein. Aber deshalb, da sind wir jetzt auch mit Gesprächen schon, glaube ich, ein Stück weitergekommen, wenn ich die ganzen Zeichen richtig deute, dass man das jetzt zeitnah auch nochmal zu Papier bringt und beschließt. Und dann weiß ich auch, da gibt es auch noch viele ganz andere Ideen, wie ich sowas ausgestalten kann. Aber jetzt würde ich gerne den ersten Schritt gehen, dass es was gibt, wo alle schon mal damit leben können. Ist vielleicht immer noch nicht ganz optimal, aber dass wir diesen Stau mal auflösen können, der wegen der fehlenden Förderung da ist. Aber es einfach aufzugeben, das eben nicht. Weil dann hätte der Freistaat ja Erfolg, der sagt, naja, ich gebe jetzt mal nicht so viel Geld her. Und bei uns alle Erfolg, die gesagt haben, ich will, dass viel gebaut wird, ob es bezahlbar ist. Ne? Ich bin für anderes Klientel zuständig. Also da geht es einfach um die Leitplanken. Ich rede schon wieder ein bisschen zu lange. Ne? Aber genau, wichtig ist, diese Leitplanken zu haben und den Wesen des Baulandsmodells beizubehalten. Darum sage ich, weiterentwickeln. Aber es macht natürlich überhaupt keinen Sinn, eine Förderung zu fordern, wenn es keine Förderung gibt. Das ist richtig. Das ist ein Deadlock.
Ich achte nur darauf, dass Sie nicht zu spät zur Arbeit kommen. Das wäre
das ist nett.
Kontraproduktiv. Vielleicht als letztes inhaltliches Thema, bevor wir in die abschließenden Fragen kommen. Mhm. Ich nenne das jetzt mal die Triggerachse von dem Bahnhofsvorplatz über die Maximilianstraße bis zum Neupfarrplatz, mhm, Galeria Kaufhof. Die Triggerachse deswegen, weil gefühlt in diesem Wahlkampf gerade die größte politische Debatte über Sicherheit in der Maximilianstraße stattfindet, über den Galeria Kaufhof und irgendwie den Bahnhofsvorplatz. Was ist da so die Lösung von Ihnen als Oberbürgermeisterkandidat der SPD? Ist es eigentlich so, wie in den letzten Jahren da die Planken gesetzt wurden, eigentlich alles in Ordnung? Und gibt es da Bedarf für Änderungen?
Ne, das sind natürlich herausfordernde Themen. Und wir haben in den letzten Jahren auch gehandelt. Also nehmen wir den ersten Triggerpunkt, ne? Dieses Vorbeifahren am Bahnhof. Also wer sich mit Bahnhöfen beschäftigt, weiß, dass für die Funktionsweise eines Bahnhofs kein Vorbeifahren notwendig ist, weil die Leute in der Regel, wenn ich jemanden bringe oder hole, von der Seite komme, wo ich wieder wegfahre. Weil ich komme vielleicht von daheim, fahre jemanden hin oder hole jemanden und dann fahre ich halt wieder heim. Also für die Funktionsweise eines Bahnhofs braucht man kein Vorbeifahren. Ich kriege schon viele Rückmeldungen, dass das jetzt mit diesen Schleifen und so gelöst ist, auch mit diesen Kiss-and-Ride-Zonen und alles, dass es eigentlich ganz gut gelöst ist. Also kriege ich positive Rückmeldungen. Auch, dass der Platz umgestaltet ist. Wir haben auch viel für den Radverkehr getan mit diesen Abstellboxen. Und dass man da nicht unbedingt ein vorbeifahrendes Auto braucht. Was ich merke, ist, dass wir schon ein bisschen uns mit Verkehrsplanung beschäftigen müssen, weil was manche schon beschäftigt, wie komme ich von irgendeiner Stelle in Regensburg zum Beispiel zum Petersweg-Parkhaus? Diese Frage muss ich beantworten können. Und da haben wir manche so Verkehrsführungen, die wir nochmal beleuchten müssen, muss aber nicht alles am Bahnhof vorbeifahren, bloß weil man früher vielleicht am Bahnhof vorbeigefahren ist. Also diese Fragen muss ich beantworten. Also für den Triggerpunkt 1 ist kein Bahnhof-Thema. Wenn man sich mit Bahnhöfen auskennt, kennen sich vielleicht auch nicht alle aus. Aber es ist ein Verkehrsplanungsthema in Summe, was ich unabhängig vom Bahnhof an verschiedenen Stellen in Regensburg einfach sehe. Hat manchmal mit Kommunikation zu tun, hat manchmal aber auch mit notwendigen Veränderungen zu tun.
Ganz kurz nachgefragt, ja? Da muss man ja auch sagen, eigentlich, also ich weiß jetzt nicht, wie es mit dem Bahnhofsvorplatz ist, ich vermute mal auch, eigentlich ist das ganze Areal, auch dort, wo die Albertstraße, weiß nicht, heißt immer noch Albertstraße, aber früher mal Albertstraße hieß, dieses ganze Areal ist ja gerade ein Provisorium. Also eigentlich soll das ja auch irgendwann mal noch ganz anders ausschauen. Jetzt kennen wir es in Regensburg ja so, dass Provisorien auch mal 80 Jahre stehen können. Ich denke da so an den Eisernen Steg. Was ist denn so die Vision? Wo könnte sich so dieser ganze Platz dorthin entwickeln?
Naja, das Spannende bei dem Provisorium mit diesem Zwischen-ZOB, wie heißt es, der zentrale Omnibusbahnhof, ist ja, dass der so gutes Feedback erzeugt hat, dass man gesagt hat, okay, da besteht jetzt erst einmal zeitnah keine Notwendigkeit, es zu ändern. Also nicht so das typische Provisoriums oder die typische Provisoriumsdynamik, dass es erstmal so bleibt, weil es mal so ist, sondern da ist wirklich eine aktive Entscheidung gefallen, es erstmal für ein paar Jahre so zu lassen, weil das Feedback so gut war an der Stelle. Aber auch andersrum, dass diese Maßnahme, die man jetzt vor dem Bahnhof gemacht hat, mit diesen mobilen Bäumen und so weiter, trotzdem noch genügend Raum bietet, da ohne viel Kosten jetzt zu versenken, später auch nochmal was anderes zu tun. Für mich muss einfach klar sein, dass wenn ich aus dem Bahnhof komme, das ist auch ein bisschen das Tor zu Regensburg, dass es einfach gut aussieht, dass es auch ein lebenswert, ein positives Ambiente an der Stelle mit hat. Haben wir jetzt eigentlich schon viel dazu getan in diese Richtung. Da glaube ich, sind wir eh schon auf einem guten Weg. Das ist aus meiner Sicht nicht die Hauptherausforderung. Die Hauptherausforderung beschäftigt sich vielleicht auch mit dem Thema Sicherheit, wo viele noch reden. Da haben wir zusammen mit der Polizei ganz, ganz viel erreicht. Sicherheit hat für mich immer zwei Komponenten. Die ordnungspolitische, also Menschen, die eben Straftaten begehen wollen, weil es deren Geschäftsmodell ist, die muss ich daran hindern oder die Menschen eben aus dem Verkehr ziehen. Auf der anderen Seite aber auch eine soziale Komponente. Wir haben viele Menschen, die vielleicht negativ auf Sicherheitsgefühl wirken, die aber eigentlich Unterstützung brauchen. Also wenn ich zum Beispiel drogenabhängig bin, dann mache ich das nicht, weil ich das wirklich super finde, dass man nicht gut geht. Den Menschen muss ich helfen. Haben wir auch schon viel im Sozialbereich eigentlich mitgetan.
Aber und würden dann, Sie für sich sagen, dass wir ein Sicherheitsproblem haben?
Wir haben Herausforderungen, aber naja, man kann jetzt mit Statistik kommen. Da hat zum Beispiel die Polizei in München so eine Arbeitsgruppe gegründet, wo Augsburg, Nürnberg, München und Regensburg dabei sind für Bahnhofsumfeld. Und die lehren gerade ein bisschen auch von Regensburg, ist aus der Polizei berichtet worden, weil wir da sehr positive Effekte hinbekommen haben. Wir haben zumindest das Thema, dass Sicherheit ein Thema ist, die Situation, dass Sicherheit ein Thema ist und dass das Sicherheitsgefühl von vielen trotzdem beeinträchtigt ist. Und egal, ob in der Statistik das eine oder das andere steht, in Regensburg darf niemand Angst haben müssen, an keinem Ort. Das ist für mich zentral wichtig. Und deshalb ist es ein ganz wichtiges Thema für mich, auch Sicherheit, das deutlich noch mehr mit anzugehen. Wir haben jetzt gewisse Verlagerungseffekte, weil es im Bahnhofsumfeld direkt eben besser geworden ist, auch da nochmal tiefer reinzugehen, aber in einer sachlichen Art und Weise, wirklich gut auch mit der Polizei und dem eigenen Ordnungsservice. Darum habe ich auch gesagt, vielleicht etwas mehr den Ordnungsservice, den eigenen auch nochmal verstärken, um da auch noch ein besseres Sicherheitsgefühl zu geben. Also wirklich die Sorgen ernst nehmen. Also ich kann nicht sagen, wenn jemand Angst hat, du brauchst ja Angst haben, das nützt nicht viel. Und wir haben halt manche Entwicklungen, die man sich einfach genau anschauen muss. Ich finde es in Regensburg nicht besorgniserregend, aber wir haben eben dieses Sicherheitsgefühl-Thema und mit dem muss man sich auch beschäftigen. Und wenn ich auch irgendwo Zahlen habe, wo auch die Statistik sagt, dass ein bisschen mehr Kriminalität in der Entwicklung sichtbar, auch da müssen wir einfach damit umgehen. Aber wir sind in Summe trotzdem eine sichere Stadt. Wir haben eine gewisse Größenordnung. Das haben wir gewisse Herausforderungen von anderen kleineren Städten vielleicht nicht. Aber sachlich und sachgerecht damit umgehen.
Und jetzt müssen wir den Galeria Kaufhof ein bisschen kürzer noch machen. Im Galeria Kaufhof, ich meine, da kann man sich auch Videos anschauen bei Ihnen auf Instagram, wo Sie auch ausführen, was man daraus machen könnte. Da gibt es ja aktuell so ein bisschen die Kritik, die äußert zum Beispiel Stefan Aigner sehr, sehr stark, dass es doch gerade nicht so in Ordnung ist, da jetzt die großen Visionen mit diesem Areal zu entwickeln, sondern jetzt sollte man erstmal gucken, dass irgendwie der Preis niedrig bleibt, dass man gut verhandelt in dem Bereich. Und Frau Freudenstein und Sie würden da schon irgendwie die großen Visionen an die Wand malen.
Ich muss in der Politik ja ein Ziel haben. Und für mich ist das politische Ziel, dass ich bestimmte Dinge, die ich gerne ausführen kann, hier an dieser Stelle haben will. Dass das eine zentral wichtige Stelle in der Altstadt ist, also das ist ja keine Idee, wo ich jemanden drauf bringen muss, das ist ja klar. Das heißt, es kann auch keine Preistreiberei sein, wenn ich sage, ich will hier wirklich was Gutes haben, weil es nicht Binsenweisheit ist. Für mich ist bloß klar, eine klare politische Haltung auch auszustrahlen. Für mich ist es wichtig, das Gebäude in städtische Hand zu bekommen, ist mein politisches Ziel, das zeitnah hinzubekommen, weil ich glaube, es ist wichtig, wenn wir das selber in der Hand haben, dann können wir auch besser mit den Investoren oder Investorinnen sprechen, die hier was machen wollen und nicht immer nur dazwischen sitzen und irgendjemand kürzt, wir wissen, was wir wollen stadtplanerisch und andere wollen es vielleicht. Also deshalb ist für mich zumindest städtischer Zwischenerwerb ein klares politisches Ziel. Und ich weiß auch von vielen, die Interesse an dem Gebäude haben, auch was zu tun. Und mir schwebt eben dann auch, das ist ein politisches Ziel, so eine gemischte Nutzung, weil das von Wirtschaft, Wissenschaft oder auch so ein Ort der Begegnung sein wird. Das sind so Stichpunkte wie Bibliothek der Zukunft. Also wo nicht nur Bibliothek ist, wo sich Menschen begegnen, wo vielleicht auch so Workspaces auch mit entstehen, aber auch Gastronomie zum Beispiel drin ist, Einzelhandel mit drin ist. Auch von der Wissenschaft weiß ich, dass Interesse da ist. Auch so eine Kunsthalle vielleicht auch, geht auch vielleicht in einen Bereich auch Bibliothek der Zukunft mit in Verbindung. Also wirklich ein Ort der Begegnung, der hier wirklich lebt. Und das Gebäude, glaube ich, selber auch eine gewisse Aura inzwischen entwickelt hat, eine Geschichte. Ich selber als Kind immer im Horten einkauft damals, dann später Kaufhof. Also aus dem Gebäude, da ist ja Geschichte, da ist Emotion und da kann man ganz, ganz viel machen. Und das ist für mich der politische Wille, das in diese Richtung zu lenken. Und ich glaube, das ist wichtig, auch ein politisches Ziel zu haben, wenn man Oberbürgermeister in dieser Stadt werden will, dass man ein Ziel hat, eine Richtung, das man auch verfolgen will.
Also der Unterschied jetzt zwischen Frau Freudenstein und Ihnen ist, also Frau Freudenstein hat das bei mir auch ausgeführt, sie hat gesagt, sie möchte das als Stadt kaufen, aber eigentlich dann direkt durchreichen und eine kleinteilige Bebauung draus machen. Vermutlich dann eher Wohnungen, vielleicht ein bisschen Gewerbe, aber that's it. Bei Ihnen ist es dann eher so ein kultureller, sozialer Aspekt in einer Mischnutzung und irgendwie die Stadt hält dann über alles dann trotzdem noch die Hand drüber.
Ja, das muss man schauen. Also für mich ist wichtig Zwischennutzung dann. Die Stadt muss es nicht auf Ewigkeit selbst besitzen. Das sage ich nicht. Aber zumindest, dass man mal weiterkommt bei dem Thema, glaube ich, ist es unbedingt erforderlich, mal die Hand drauf zu haben, dass wirklich nur zwei miteinander reden, also Stadt und Menschen, die halt was damit tun wollen und nicht jemand, dem es gehört, jemand, der einen Plan für die Stadtplanung hat und jemand, der was machen will. Dieses Dreierkonstrukt, wie in der Mitte sitzen, das ist halt schädlich. Aber ich habe eben dieses politische Ziel, dass wir also mal die eigenen Hände bekommen, um dann mit den Leuten direkt reden zu können, die was daraus machen wollen. Heißt für mich aber nicht zwingend, dass ich es immer selbst besitzen muss. Da muss man halt schauen, was dann entsteht oder ob es dann auch in verschiedene Hände geht. Das sind Dinge, die muss man sich im Detail anschauen. Für mich ist das erste Ziel erstmal, den Zugriff drauf zu bekommen, und sich dann eben mit denen zu unterhalten, die was machen wollen oder auch mit Verwaltung an der Stelle zu unterhalten, was gemeinsam dann auf Augenhöhe der beste Plan sein kann, es weiterzuentwickeln. Das, was ich ansonsten mit der gemischten Nutzung immer sage, vielleicht kann auch Wohnen noch mit drin sein, will ich nicht ausschließen. Es sind ja ganz, ganz viele Kubikmeter, sage ich mal, an Volumen an der Stelle. Aber ich will einfach einen Ort der Begegnung, wo wirklich Menschen reingehen, wo sie auch mal was essen können, was einkaufen können, was anschauen können, und sich auch mal wo hinsetzen können oder konsumfrei sich auch begegnen können. Also wirklich, wo Leben reinkommt. Und das Gebäude, glaube ich, ist groß genug. Das hat viel Platz für viel Leben. Und das ist einfach mein politisches Ziel. In welcher Größenordnung? Wir haben ja schon bestimmte Beschlüsse auch im Stadtrat einmal gefasst, wo es auch ähnlich in diese Richtung ja auch mitgeht, mit der gemischten Nutzung. Und das will ich einfach ausstrahlen. Ich habe eine ganz klare politische Vision an der Stelle, was ich will. Und für mich wäre das auch Chefsache, dass ich mich auch wirklich persönlich mit den Akteuren unterhalte, um die Leitplanken zu setzen, weil es mir einfach persönlich, auch emotional persönlich will. Also ich bin gebürtiger Ringsburger. Ne? Also ich bin hier aufgewachsen, ich bin begeistert von der Stadt, ehrenamtlich schon unterwegs und so gewisse Punkte wie das Kaufhofgebäude, das hat mich mein Leben lang begleitet. Also da hängen auch bei mir Emotionen und deshalb will ich, dass da bald wieder viel Leben drin ist.
Ich will einschieben, ich bin hier auch geboren, ich habe da jetzt keine emotionale Verbindung zu, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine Generationenfrage wahrscheinlich.
Glaube ich schon, weil früher war dieser Handel auch, wie er Horten funktioniert, das war so dieser normale Handel. Heute hat sich der Handel ja völlig verändert. Ne? Und wenn man ein paar Jahre jünger ist als ich, dann ist man auch in einer anderen Umgebung ein bisschen ausgewachsen. Ne?
Hält man auch 80% der Sachen im Internet, aber das sei es drum. Dann die abschließenden Fragen. Jetzt am 8. März wählen wir ja und Sie kommen dann in die Stichwahl. Gehen wir davon aus, es wird eine Stichwahl geben.
Wenn wir das jetzt so ausmachen, dann machen wir das so.
Dann, mit wem geht's in die Stichwahl?
Mit einer Person, wo sich die Wählerinnen und Wähler ausgesucht haben.
Und dann gewinnen Sie die Wahl. Jetzt haben wir das letzte Mal erlebt, dass die Koalitionsverhandlungen schwierig waren. wir haben auch dazwischen eine Koalition erlebt, die schwierig war. Das heißt, die Gräben sind schon tief, würde ich behaupten. Wie wollen Sie dann eine Koalition schmieden? Und vor allem, wofür soll dann auch diese Koalition stehen?
Also ich bin das lang genug in der Politik und auch lang genug in der Industrie, dass ich mit herausfordernden Situationen und herausfordernden Personen gut umgehen kann, glaube ich. Und das zeichnet mich, glaube ich, auch aus, weil wenn man, wie gesagt, aus der Industrie kommt, muss man mit allen Randbedingungen umgehen, die sich stellen, um trotzdem irgendwie zum Ziel zu kommen. Und manchmal halt auch schräg nach vorn ist auch nach vorn. Und so würde ich es auch da machen. Muss ich anschauen, welche Gruppierungen drin sind. Bei mir gibt es im demokratischen Spektrum keinerlei Vorbehalte gegen irgendwen. Es hängt auch immer an Personen. Auch Fraktionen funktionieren unterschiedlich, je nachdem, in welcher Personenkonstellation sich diese Fraktionen mit aufstellen. Von da gesehen habe ich da in keiner Weise im demokratischen Spektrum irgendwelche Scheuklappen und würde einfach pragmatisch an die Sache rangehen, um eine stabile Mehrheit eben zusammenzubauen. Also das ist mein Projektmanagement-Gen an der Stelle und als Physiker das Gesamtsystem im Griff. Es wird wahrscheinlich voraussichtlich nicht einfacher werden, weil ich glaube, dass wir mindestens dieselbe Vielfalt im Stadtrat haben werden, wie wir jetzt genauso haben. Aber man wächst mit den Aufgaben. Wie gesagt, ich habe da überhaupt keine Befürchtung, dass sowas nicht gelingen könnte.
Wenn Sie jetzt 2, 3 Parteien nennen müssten, wo Sie sagen, mit denen wird es einfacher als jetzt mit anderen, welche fallen Ihnen da ein?
Der SPD wird es einfacher. Nee, das hängt darauf an, welche Personen. Kommunalpolitik ist so gestrickt, es hängt einfach viel an Personen. Und wenn sich Personen zusammenfinden, die miteinander können oder die auch ausreichend, also ich hab viele Personen im Stadtrat, da bin ich vielleicht inhaltlich weit auseinander, aber mit denen kann ich mich richtig heftig auseinandersetzen und da kommen wir zum Kompromiss, zum Ziel. Also es geht nicht darum, nur mit denen, die gleicher Meinung sind. Und deshalb hängt es für mich deutlich mehr an den Personen, die für verschiedene Parteien dann im Stadtrat sitzen, um zu sehen, wie man weiterkommt. Deshalb würde ich da von vornherein überhaupt keine Schwerpunkte bilden, sondern wer drin ist im Stadtrat, mit dem kann man dann reden und dann kann man schauen, dass man funktionierende Mehrheiten an der Stelle bildet. Da bin ich einfach Pragmatiker. Wir haben jetzt eine Wahl, da entscheiden die Bürgerinnen und Bürger, wer reinkommt und dann genau mit diesen Personen gilt es dann, Mehrheiten zu bilden.
Und dann als letzte Frage, jetzt wären Sie Oberbürgermeister und wir haben das Jahr 2032 und Sie würden hier wieder sitzen. Was erhoffen Sie sich sagen zu können, wofür diese 6 Jahre Oberbürgermeister Thomas Burger gestanden haben?
Wir haben den Zusammenhalt in dieser Stadt genutzt, um wirklich weiterzukommen im Bereich Mobilität. Wir haben den ÖPNV deutlich gestärkt. Wir haben unsere Innenstadt deutlich umgestalten können mit mehr Grün, dass wir das wirklich umbauen konnten und dass wir gezeigt haben, dass sich dieser Umbau der Stadt und Mobilität, Mobilsein eben nicht ausschließen, sondern eigentlich befruchten, auch gut für die Wirtschaft, gut für den Einzelhandel ist und dass wir auch in den Bereichen Wirtschaftsförderung deutlich nach vorn gekommen sind, dass wir Kultur- und Kreativareal zum Beispiel am Start haben, an der Stelle, dass wir den Tech Campus 2 dann nicht nur mehr schriftlich irgendwo in der Planung haben, sondern bereits was zu sehen ist, also dass wir diese Themen einfach auf die Rille gebracht haben und dass man in 6 Jahren einfach deutlich mehr auch sieht, was entstanden ist und wir nicht mehr nur drüber reden müssen.
Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Burger.
Sehr gerne, ich danke für die Einladung.